Hallo Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
Und heute heißt es Good Morning Night City, Good Afternoon New Atlantis und Good Evening Crusader. Die Kenner unter euch ahnen schon, was das bedeuten kann, denn wir reden heute über Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, über Starfield und auch über Star Citizen, so wie wir es euch in der letzten Folge angekündigt und auch versprochen haben. Es gibt eine ganze Menge zu sagen, Tim. Wir haben uns drei umfangreiche Spiele ausgesucht. Ich würde sagen, wir machen den Anfang mit Cyberpunk Phantom Liberty. Was hältst du davon?
Ja, bin ich absolut dabei. Ist ja gerade vor gut einem Monat rausgekommen, ne? Knapp einen Monat, 26. September. War ja dein Hauptspiel, wofür du deine andere große Liebe Starfield ausgebremst hast oder gefreezed hast. Wie wollen wir es nennen? Man weiß es nicht.
Gefreezed, pausiert, trifft es gut, ja.
Gefreezed. Wir hatten uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir das versuchen, spoilerarm durchzuziehen, oder?
Ja.
Das war die Idee.
Also zu Phantom Liberty werde ich versuchen, versuchen, das auch nicht machen, keine Spoiler bringen, weil das ist essentiell, diese Story, ich gehe jetzt nicht drauf ein, aber diese Story, die du da kriegst, damit du die am meisten genießen kannst, darfst du nichts darüber wissen. Also ich würde nur Sachen, die jetzt ansprechen, die vielleicht auch sehr in den ganzen Marketingmaterialien und Videos, die man schon mal gesehen hat, auf dem Niveau maximal.
Haben wir gedacht, besprechen wir von vornherein, dass gerade wir uns daran halten, beziehungsweise auch der geneigte Zuhörer weiß, okay, er kann hier zuhören, ohne dass er jetzt die Story hingeklatscht bekommt von uns, ne?
Genau.
Das ist schon mal sehr wichtig. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Ist das wunderbare DLC Phantom Liberty das Cyberpunk, das wir vor 2 Jahren erwartet haben?
Ja, ist eine gute Einstiegsfrage. Ich würde sie klar mit Ja beantworten. Es ist wirklich so, dass direkt bevor Phantom Liberty rauskam, eine Woche vorher, kam der Cyberpunk-Patch 2.0, der sehr viele Änderungen und auch Fehlerbehebungen zum Spiel gebracht hat. Zum einen haben sie manche Systeme ziemlich auf den Kopf gestellt und rund erneuert und, wie ich finde, auch stark verbessert und zum Guten weiterentwickelt. Unter anderem wurde auch sehr viel Fanfeedback gehört und eingearbeitet. Und insofern hatten wir also erst Cyberpunk 2.0, was das Spiel wirklich auf einen Zustand gebracht hat, den es schon zum Start hätte haben sollen. Und dann eine Woche später, Dienstag, glaube ich, war es, haben wir das DLC bekommen.
Ja. Wenn ich kurz auf dieses Update 2.0, Upgrade, wie man es nennen will, eingehen will, darf. Also auch kurz vorneweg, Tobi hat es, wann finalisiert das DLC? Gestern?
Gestern Nacht, ja.
Und ich habe es leider aufgrund eines anderen Spiels, das ich heute öfter mal erwähnen werde als Nebenreferenz, an dem ich leider, darf man nicht sagen, immer noch hänge und es immer noch sehr genieße, noch nicht geschafft, mich an Phantom Liberty ranzuwagen, was aber am Ende des Jahres mit Sicherheit nochmal, am Ende vom Jahr, sagt man, nochmal passieren wird. Deshalb für mich war so dieser wichtige Punkt, und das wäre auch so der erste Teil, den ich gerne mit dir besprechen würde, oder Fragerunde machen würde, ist diese Upgrade 2.0 wirklich so deutlich spürbar, wie sie es prognostiziert haben?
Ja, also ich kann dir vorher, da ich jetzt ja relativ viel in Night City unterwegs war, unter anderem auch mit Johnny, soll ich dir ausrichten, dass er ziemlich enttäuscht ist, aber gut, mein war ja, klar.
Wer ist das nett von mir?
Okay. Ja, also was kann man dazu sagen? Sie haben sich dem Fanfeedback, das haben sie sehr ernst genommen und haben eben an den ganzen Sachen, die kritisiert wurden, die hatten da eine lange Liste geschraubt und haben aber noch mehr als das geliefert, nämlich auch eigene Dinge, die sie unbedingt verbessern wollten. Also welche Verbesserungen gibt's denn? Erstmal ist es so, ich gehe mal auf eins ein, ne? Ist die Polizei endlich gut? Ja, das Polizeisystem wurde rund erneuert, das heißt, du stellst irgendwo was an, dann ist entweder ein Polizist in der Nähe, der sich dann dem, was du da angerichtet hast, widmet, der da hingeht und guckt, was los ist. Die können Verstärkung rufen, die dir dann auch angefahren kommen. Siehst, die spawnen nicht einfach in der Luft oder so, sondern ich habe das
endlos.
Am Anfang genau. Ich habe das am Anfang tatsächlich getestet. Ich habe mich auf so eine Autobahnbrücke gestellt und habe so ein bisschen runtergeguckt, wo so ein Polizeiwagen stand. Und eine der Neuerungen ist, dass man jetzt auch Autos hacken kann. Also habe ich das Auto gehackt, bin vorher vor und zurück gefahren und habe das dann, glaube ich, auch explodieren lassen. Und die Cops haben dann geguckt, so, was ist denn hier los? Und dann kam auch irgendwie das Fahndungslevel 1 ist dann hochgestiegen. Und dann kam auch über die Straße ein weiterer Polizeiwagen angefangen. Und die haben angefahren und die haben dann angefangen, mich zu suchen. Das hat für mich gut funktioniert. Also gefunden haben sie mich nicht, aber es wirkte realistisch. Es kommt Verstärkung auch angefahren.
Sagen wir so, sie haben jetzt ein Polizei.
Ja, wir haben jetzt ein funktionierendes Polizeisystem, was vielleicht...
Ersten Anlauf hatten sie das ja bei weitem nicht. Das war ja schlechter wie beim 90er Jahre GTA 1.
Ja, war nix. Aber das, finde ich, funktioniert jetzt gut. Also das NCPD macht jetzt seinen Job ordentlich. Wahrscheinlich haben sie Funding bekommen von irgendwem und können sich jetzt irgendwie bessere Einsatzstrukturen und Prozesse leisten, inklusive...
Korrupte Polizei-KI eingebaut.
Genau, also ja, zu Korruption, ich glaube, welcher Polizist in Night City ist nicht korrupt, aber auf jeden Fall machen sie irgendwie ihren Job und das funktioniert jetzt auch. Insofern, das haben sie verbessert. Es ist auch so, dass das gesamte Skillsystem über den Haufen geworfen wurde und komplett neu gestaltet wurde. Du hattest vorher in den verschiedenen Trees wie Konstitution, Intelligenz und so weiter einfach einen Riesenhaufen einzelner Perks, also verschiedene Vorteile, die du steigern beziehungsweise aktivieren konntest. Und es war teilweise ganz schön wuselig, sich da drin zurechtzufinden oder irgendwie coole Kombinationen über bestimmte Branches zu haben. Also, dass du zum Beispiel sagst, ich gehe mal ein bisschen auf Nahkampfwaffen zum Beispiel und kombiniere das bei Konstitution mit einer erhöhten Lebensenergie und so. Das war dann halt eben in zwei unterschiedlichen Seiten aufgeteilt. Du konntest nicht so zusammenhängen, unmittelbar wahrnehmen. Das war ein bisschen schwierig. Aber was haben sie jetzt verändert? Du hast im Prinzip auf zu jedem Hauptattribut, also zum Beispiel jetzt Intelligenz zum Beispiel oder Konstitution oder so, wenn du die Seite aufmachst, hast du so drei Stränge. Das heißt, jeder Strang zahlt auf eine bestimmte Sache ein, zum Beispiel Nahkampf mit Klingen, Hacking oder Shotguns, Automatikwaffen und MP und all solche verschiedenen Sachen. Und ästelt sich dann so hoch. Also stell dir drei Stränge vor, die auf einer Seite nebeneinander sind, in die du immer mehr investierst und dann immer höhere Fähigkeit erreichen kannst. Und dann hat jede von diesen Strängen so eine Art Super-Perk oder Top-Perk, den du dann, wenn du genug Punkte reingesteckt hast, aktivieren kannst. Und der verleiht dir dann irgendwas ganz Besonderes. Zum Beispiel beim Edge-Runner, wenn du halt sehr viel Punkte reinsteckst in Hacking und Co., dann kannst du, also sozusagen, das muss ich dazu noch erwähnen, auch die Cyberware wurde verändert und auch das Kleidungssystem. Das heißt, Kleidung hatte ja vorher, ich muss das jetzt dazu erwähnen, damit man den Zusammenhang versteht, Kleidung hatte vorher Mod-Slots, in die du halt auch verschiedene Augments, Verbesserungen reinsetzen konntest, um zum Beispiel mehr Rüstung zu haben oder was weiß ich, mehr Reichweite oder irgendwelche Sachen konntest du da halt aufbessern, verschiedenste Sachen. So, aber das Problem war, dass du natürlich dann irgendwie wie ein Clown durch die Gegend gelaufen bist, weil du deine Klamotten nicht mehr nach Aussehen sortiert hast, sondern halt viele haben es halt nur nach den besten Fähigkeiten oder Unterstützungen, die sie dadurch bekommen, angezogen. Und dann sahst du halt total beknackt aus. Es gab zwar später dann noch das Outfit-System oder den Kleiderschrank, sodass du dir halt irgendwie 6 oder 8 Outfits ablegen kannst. Und die liegen über der Ausrüstung drüber, Transmog, wenn du so willst, in der kleinen Form, damit du wenigstens halbwegs normal aussehend durch Night City laufen konntest, mit ein bisschen Fashion-Bewusstsein. So, und diese Perks haben sie von der Kleidung eigentlich vollständig entfernt. Also die bringt dir jetzt auch keinen Rüstungsschutz oder sowas mehr wie vorher und keine Vorteile mehr. Die sieht einfach nur irgendwie hübsch aus, kannst dich also anziehen, wie du willst. Aber die Frage ist, wo ist denn dann der Rüstungswert hin? Den brauchst du ja schließlich. Und das läuft jetzt alles über die Cyberware. Denn bei der Cyberware hast du einerseits eine begrenzte Kapazität, in der du Cyberware einbauen kannst. Und die Cyberware bringt dir auch gleichzeitig Rüstungsschutz mit. So, und warum? Jetzt komme ich wieder zurück zu den Skills. Es gibt die Möglichkeit, wenn du da viel Punkte investierst, dass du in dem Edge Runner Skill Tree hochgehst und dadurch kannst du auch über deine Cyberpunk Grenze, die dir gegeben ist, mehr Cyberware einbauen. Und für jeden Punkt, den du drüber hast, gibt es eine gewisse Prozentchance, wie du in so eine Art Edge Runner Rage Modus verfallen kannst, der dir dann zusätzliche Vorteile bringt. Also wenn der auslöst, sagen wir mal so, du hast 250 Cyberware-Kapazitätsgrenze, du hast Cyberware für, weiß ich nicht, 260 eingebaut und dann hast du halt pro Punkt, den du drüber bist, 0,1% Wahrscheinlichkeit, ich glaube, so rechnet sich das. Und dann kämpfst du halt und dann kann es passieren, dass der Edge Runner halt ausgelöst wird, wenn du diesen Perk hast und dann kriegst du irgendwie, weiß nicht auswendig, plus 10 Angriffsgeschwindigkeit und Schaden und solche Geschichten. Also nagel mich nicht auf die Werte fest, aber das ist natürlich, finde ich, schön, weil es, wie wir auch bei der Anime-Serien Edge Runner gesehen haben, einfach so ist, wenn du dir zu viel Chrom einbaust, dann kann es halt passieren, dass du durchdrehst. Und das haben sie jetzt halt so auch sinnvoll im Spiel verkettet zwischen Skills und Cyberware, die du dir einbaust, die dann halt eben zu diesem Effekt führen kann.
Mehr, viel mehr Rollenspieltiefe an der Stelle auch reingemacht dann halt, ne?
Genau, die auch logisch oder storytechnisch und atmosphärisch Sinn ergibt und die zusammenhängt.
Damit wäre auch gleich die nächste Frage. Ihr merkt, wir machen das heute so ein bisschen im Interview-Stil, da der böse Tim ja nicht so weit gekommen ist, das zu spielen. Nächste Frage wäre für mich oder generell für alle Zuhörer. Es gibt ja verschiedene Kategorien von Spieleinstiegen jetzt, ne? Entweder ich habe Cyberpunk vorher gar nicht gespielt, ich habe Cyberpunk fertig gespielt oder ich bin irgendwo mittendrin gewesen und will jetzt das Add-on irgendwo starten. Macht es irgendwo Sinn, jetzt zu sagen, man fängt einen neuen Charakter an? Macht es Sinn zu sagen, einfach spielen? Macht es Sinn zu sagen, man muss erst an einen gewissen Punkt kommen? Was wäre so deine Empfehlung jetzt auch gerade in meinem Fall? Ich habe das erste, also das normale Jahr durchgespielt, damals noch auf der PS4, ein Leidenskrieg, wir haben ja damals schon von erzählt, und habe jetzt eigentlich auf der PS5 nur die Updates irgendwann mal gezogen, das 2.0 habe ich noch gar nicht gezogen, und müsste jetzt ja aufgrund der neuen Systeme aus Skilltrees ja quasi auch meinen bestehenden Charakter komplett neu ausstaffieren, oder? Oder würdest du sagen, es macht mehr Sinn, einfach einen neuen anzufangen? Das wäre jetzt so die erste Frage.
Also es gibt verschiedene Optionen. Also erstmal sage ich, was für mich selber die richtige Entscheidung war oder ist. Ich habe mit meiner Wii sozusagen gelitten, geweint, gekämpft und die ist mir schon über das Grundspiel als Charakter einfach sehr nahe gekommen, wie in einem guten Buch, das ich lese, oder in einem Kinofilm, der mich sehr erreicht, ist die mir einfach die wahnsinnig ans Herz gewachsen. Und für mich war klar, ich habe mit diesem Charakter all das in dem Spiel erlebt und ich muss mit dem bestehenden Savegame, mit dem ich alles, was man in Night City an Hauptstory, Nebenstories oder sowieso erleben kann, spielen kann, habe ich durch. Es gibt außer Random Events nichts mehr für mich zu tun. Und natürlich die Endquest, die man ja abschließen muss. Also wenn du aktiv im Spiel bist, nachdem du einmal das Ende durch hast, bist du ja immer vor Trifanako und Embers. Kurz gesagt, ich finde, wenn man sehr mit seinem Charakter und dem, was man gemeinsam erlebt hat, verbunden ist, sollte man das Savegame, was man da hat, einfach nutzen und weiterspielen.
Da ja Phantom Liberty. Also auch wenn ich es noch nicht abgeschlossen habe, könnte ich jetzt, keine Ahnung, ich war Level 25, ja, sag ich jetzt mal, mache jetzt ganz normal das Upgrade, also Update auf die 2.0-Version. Genau. Dann könnte ich einfach als Level 25 mich in Night City bewegen und dann irgendwann durch irgendeinen Trigger-Point das Phantom Liberty anfangen.
Ja, es ist so. Grundsätzlich ist es erstmal so, also um den Gedanken noch zu Ende zu führen, du hast einen Charakter, mit dem du dick verbandelt bist, du lädst einfach dein Save, bist ja dann, wenn du alles sonst gemacht hast oder das meiste, oder egal wo du bist auf jeden Fall vor Trifanako im Embers, also vor sozusagen, bevor du das Ende auslöst oder die lange Endmission startest und kannst dann Phantom Liberty spielen. Denn das liegt zeitlich ja vor dem Ende, was das eigentliche Grundspiel hat. Das ist eine Sache, die dir in Night City, während du halt in Night City rumlungerst, sozusagen geschieht. Das heißt, welche Szenarien gibt's? Du spielst deinen bestehenden Charakter weiter. Du startest ein komplett neues Spiel, spielst erstmal ganz normal das Grundspiel bis zu einem gewissen Punkt, wo dann du den Trigger für Phantom Liberty bekommst und spielst dann entweder Phantom Liberty oder einfach das Spiel weiter und beschäftigst dich vielleicht etwas später damit. Genau. Oder du startest, und dann gibt's auch noch die Option, dass du direkt mit Phantom Liberty startest. Und da wird dann, glaube ich, einiges übersprungen, sodass du gleich starten kannst. Weil so mit Level 1 kannst du in Dogtown nicht groß was erreichen. Das ist dann ein bisschen zu heftig für dich. Also man sollte schon so ein bisschen was erlebt haben und ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt haben. Also es ist sehr individuell, die Entscheidung, wie man das machen will. CD Projekt hat ja auch gesagt, klar, wir haben so viel an dem Spiel jetzt verbessert und verändert. Wir empfehlen vielen, ein neues Spiel zu starten, weil ihr erlebt die Grundgeschichte des Spiels auch nochmal ganz anders oder sehr viel anders als vorher durch die neuen Systeme eben und auch durch die Umstellung bei den Skills. Das zu den Skills nochmal was zu sagen, durch diese verschiedenen Trees, die du hast, die sind auch bestimmten Rollen nachempfunden, wie Edge Runner oder Katana-Nachkämpfer oder Solo oder einer der Shinobi, der im Geheimen vorgeht. Also es gibt so quasi den Schleicher, den Hacker, den starken Solo und darauf sind diese Skills, auf diese Rollen sind die jetzt zugeschnitten, was sehr viel Sinn ergibt. Ich war am Anfang skeptisch, muss aber sagen, dass mich das dann beim Spielen doch wirklich abgeholt und überzeugt hat. Also diese Option hast du. Neu starten, weitermachen oder neu starten und zu Phantom Liberty vorspringen. Das also wären die Optionen. Das
haben schon mal geklärt, wie so die Einstiegshürde ist. Das haben sie ja ganz gut gelöst, ne? Weil ja, wenn sie es nach dem Ende vom ersten Teil gemacht hätten, wäre jetzt blöd für mich.
Ja, ohne, ich meine, gut, da kann man jetzt ja schon mal ein bisschen spoilen. Also ist, je nachdem verschiedenen, welches Ende du hattest, ist es ja auch, wie du es jetzt eben schon angedeutet hast, sehr schwierig, dann fortzusetzen. Beim einen Ende unmöglich, beim anderen fragt sich, ob du nicht schon gestorben bist, weil dir nicht viel Zeit bleibt. Also ist schon ein bisschen tricky, wie man das mit den Endmöglichkeiten oder Endszenarien verbinden wollte. Deswegen ist die sozusagen Überlegung, das vorher stattfinden zu lassen, auch sinnvoll und vielleicht auch die einzig mögliche. Was dazu noch zu sagen ist, Wenn du neu startest, siehst du ja erstmal, dass du deine ganzen Skillpunkte zurück hast. Das heißt, unweigerlich setzt man sich eh erstmal hin und fängt an, seine Skillpunkte zu vergeben und sich irgendwie zu alles anzugucken und zu überlegen, wer will ich denn sein? Eher so ein Solo-Typ, so Shinobi-Playstyle oder wieder doch Netrunner, so wie ich zum Beispiel auch spiele. Mhm. Damit verbringst du erstmal ein bisschen Zeit, bis du alles wieder eingerenkt hast, deine Knochen sozusagen. Und bei der Cyberware hat sich auch viel getan. Das heißt, der Besuch beim nächsten oder beim Ripper-Doc deines Vertrauens, der steht dann sowieso an, wo du erstmal hingehst und dir die ganzen neuen Cyberwares, die es gibt, auch anguckst. Apropos, du kannst Cyberware jetzt auch upgraden, ne? Also du hast zum Beispiel Karoshi Optics, Augen, und die kannst du dann in verschiedenen Hochstufen bis 5+. Und dabei verbessern sich immer Werte. Standardmäßig hast du da keine große Auswahl, aber es gibt auch einen Skill, der dir ermöglicht, bei jeder Upgrade-Stufe aus verschiedenen zu wählen. Den habe ich zum Glück am Anfang gesehen und mir auch genommen. Und jetzt noch was Cooles. Du kannst die Perks, die du dir ausgesucht hast, jederzeit wieder deaktivieren und dafür andere wählen. Das ist also nicht in Stein gemeißelt. Du kannst jederzeit alles deaktivieren und auf was komplett anderes, auf einen anderen Spielstil umswitchen und den dann einfach leben, wenn du mal was Neues. Und
dann kann man wieder respecken quasi an der Stelle.
Du kannst respecken, auch kostenfrei. Und ich habe zum Beispiel so gemacht, nachdem ich die Cyberware für mich geupgradet hatte, brauchte ich den Punkt ja da nicht mehr drin zu lassen für die Auswahloption beim Upgraden und habe den dann da rausgenommen und woanders reingesteckt. Zum Beispiel in den neuen Fahrzeugkampf, der jetzt ja auch neu dazugekommen ist. Es gibt jetzt Fahrzeuge mit Waffen drauf, die auch ballern können.
Also haben sie auf gut Deutsch gesagt, wäre es schon fast fast besser, also von der ganzen Sache her, weil sie ja super viel Neues hinzugebracht haben, wirklich auch nochmal einen neuen Charakter anzufangen, oder? Weil wenn du das die ganze Story oder das ganze Erlebnis nochmal von vorne machen kannst, sag ich jetzt mal, ne? Mit der Prämisse,
ja,
dass du jetzt diese ganzen neuen Features und alles hast, ist doch wahrscheinlich auch das komplette Spielerlebnis auch noch mal geil, oder?
Es ist auf jeden Fall an vielen Stellen anders und geil auf jeden Fall. Die Jungs von CD Projekt haben das ja auch so beworben, gesagt, hey, das macht Sinn, probiert das doch mal aus, erlebt das nochmal neu. Ich habe dann in den Foren zum Beispiel online irgendwo gelesen, hey, Adam Smasher ist jetzt ein ernstzunehmender Gegner und so Geschichten. Also da hat sich schon einiges verändert. Ich denke, es wird in jedem Fall schwerer sein als das, was man vielleicht beim ersten Durchgang gewöhnt war. Also wenn man Netrunner gespielt hat vor 2.0, also mit 1.6.3 und Co. und davor von der Spielversion her, da hat man schon ein ziemlich leichtes Leben gehabt. Also man ist halt zu irgendeiner Örtlichkeit gegangen, hat die kurz sich angeguckt, dann hat man sich irgendwo versteckt, hat dann mit seinen Remote-Hacks quasi zum Beispiel eine Kamera gehackt und dann die ganzen Leute da drin einfach schon platt gemacht und ist dann im Prinzip durch Leichen übersät, ist ja, so, schon erledigt.
So habe ich es ja auch gemacht. Ich habe ja relativ wenig Munition verbraucht, sagen wir es mal so, ne?
Ja, ich schießen habe ich vor 2.0 überhaupt nicht mehr müssen, eigentlich alles nur noch mit Hacking gelöst. Und dann, als ich da neu gestartet hatte und die Skills umverteilt hatte, da dachte ich so, boah, Cyberwehr-Grenze, okay, hier ist schon so ein bisschen Downgrade meiner Fähigkeiten und dies und das geht auch nicht mehr. Die Speicherpunkte rechnen sich jetzt anders und kommen irgendwie langsam mal zurück. Und ich hatte so das Gefühl, mein Netrunner wurde so ein bisschen genervt. Das hat sich aber dann doch relativ schnell als falsche Wahrnehmung wieder gespiegelt oder gezeigt. Rauskristallisiert, genau. Tatsächlich ist es so, dass mein Netrunner, würde ich sagen, sogar noch mehr OP ist als vorher. Und das liegt unter anderem daran, es gibt einen Hack, der heißt AudioShock. Und also ich meine, ja, was macht der? Du hast eine Gruppe von Gegnern, ne? Keine Ahnung, stell dir vor, 5 Gegner stehen im Kreis und ein Gegner steht in der Mitte. Auf diesen Gegner wirkst du AudioShock und danach Kurzschluss. Was passiert? Der Typ bricht einfach zusammen, es macht pss, 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 und der Typ kracht vor seinen Leuten in der Mitte zusammen. Und was machen die Jungs? Die unterhalten sich weiter darüber, wo sie ihr Mittagessen holen sollen und merken 0,0. Es ist echt so krass, mit AudioShock kannst du halt jeden Gegner, den du, nachdem der gewirkt ist, angreifst, die Umgebung merkt halt da nichts. Also es soll simulieren, dass der sich nicht mitteilen kann. Aber es ist natürlich, in manchen Szenarien macht es viel Sinn, ne? Du siehst einen Wächter, der irgendwo einsam ein Tor bewacht oder so und da ist keine Security-Kamera, den schaltest du auf so einem Wege leise aus. Aber dass man halt so einen Typ mitten in der Gruppe stehen kann und der bricht vor denen offensichtlich zusammen und die ignorieren das, ja, das macht AudioShock. Und wenn du halt immer AudioShock plus einen anderen Angriffshack anwendest, dann nimmt dich halt keiner wahr, dann bist du unsichtbar. Und apropos unsichtbar.
Bisschen OP, ja.
Das ist maximal OP. Ich habe das dann nach einer Zeit gesehen und auch in den Foren gelesen, dass viele halt als Netrunner diese Combo spielen. Alternativ, wenn man das einfach selber nicht will, weil es einem dann zu unrealistisch oder zu einfach wird und man vielleicht den Schwierigkeitsgrad nicht auf hart stellen will, sondern normal das Spiel durchspielen will, aber halt diesen OP, das ist ja kein Trick, das ist ja vom Spiel erlaubt, ja, aber das nicht nutzen will. Es gibt die optische Tarnung, mit der man, wenn man gesichtet wurde, einen Kampf unterbrechen kann. Das ist dann ein Gadget, wo man sagen kann, das ist storytechnisch vertretbar, ich mache mich kurz unsichtbar, hau irgendwo ab, flüchte und dann sagt derjenige halt so, hey, da war wohl doch nichts. Also so könnte man das auch abbilden, wenn man diese Combo nicht verwendet.
Okay.
Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Jetzt haben wir so viel über Systeme geredet, was sich geändert hat. Das sind alles gute Veränderungen. Gerade auch, dass man jetzt mit dem ganzen Fashion-Kram frei umgehen kann, sich keine Sorgen mehr über irgendwelche Rüstung, die man dadurch verliert, machen muss, kann man endlich gut bekleidet durch Night City flanieren. Es ist, wenn man es schon lange durchgespielt hat, ein geiler Grund zurückzukehren. Man freut sich einfach wie Bolle, wenn man dann endlich wieder in Night City unterwegs ist und sagt so, hey, ah, diese Stadt, die hat nur auf mich gewartet, ich bin wieder da. Mal gucken, was kann ich als nächstes tun? Also man kriegt gleich richtig Laune und das gibt auch ein paar coole Sachen zu beginnen. Ich sag mal, ein paar nette Textnachrichten, die man bekommt, wo man sich einfach freut, dass die NPCs aktiv wieder mit einem Kontakt aufnehmen, so nach dem Motto, hey, lang nicht mehr gehört, melde dich doch mal und so. Also es gibt dem auch gleich so einen persönlichen Touch. Es ist jetzt einfach nur eine nette rollenspielerische Geschichte, die gar nicht so unbedingt in die Tiefe gehen soll, aber die sollte ich einfach nur wieder willkommen heißen. Und es hat mir irre Spaß gemacht, das so am Anfang auch gleich zu erleben. Und es gibt auch am Anfang so ein paar Tooltips sozusagen, also ein paar, hey, geh doch jetzt mal hierhin, hey, guck dir doch mal dieses neue System an, damit man nicht so verloren plötzlich in dieses 2.0 reinstartet. Und dann, jetzt haben wir über 2.0 geredet, aber dann, eine Woche später, droppt The Phantom Liberty. Und alter Verwalter, alter Vater, Phantom Liberty ist so arschgeil. Es ist so fucking geil. Es ist, ich habe ja, wie gesagt, gestern Nacht meinen ersten Durchlauf zu Ende gespielt und puh. Also was soll ich sagen? So, es ist einfach nur dieser, du spielst es durch und dann dieses dieser Moment, der überkam mich komplett. Allerdings muss ich auch sagen, emotional hat es mich ziemlich krass ergriffen, also richtig mit Pippi in den Augen und allem. Es hat mich richtig unter der Haut, mitten ins Herz gegriffen bei mir, hat mich echt mitgenommen, in der Tiefe erreicht, wie ein sehr guter Film oder ein sehr gutes Buch. Es zeigt wieder, dass CG Projekt es einfach super krass drauf hat, mit Geschichten erzählen, einen hinabzuziehen in diese Geschichten, mitten rein, einen da drin versinken zu lassen. Sie machen halt einfach fucking AAA-DLCs, die wirklich was wert sind, die wirklich Bedeutung haben, auch fürs gesamte Spiel. Phantom Liberty ist also nicht für mich einfach nur irgendwie ein cooler Content-Drop, der Spaß macht, sondern was auch richtig Impact hat. Die haben richtig abgeliefert, kann ich nur sagen. Also ich würde glatte 10 von 10 Punkten geben. Ich bin super glücklich damit und hätte es mir einfach nicht besser wünschen können, ja, storytechnisch jetzt und aus der rollenspielerischen Perspektive. Ich kann jetzt ja aus Spoilergründen nicht so tief darauf eingehen, aber so ein paar Sachen kurz noch erwähnen. Dann ist der Monolog auch hier schon sehr lang. Die Atmosphäre ist wie beim Hauptspiel unglaublich dicht und mitreißend. Es geschehen gerade am Anfang auch ein paar einleitende Szenen, die mich direkt auch so richtig wachgerüttelt oder reingezogen haben in diesen neuen Story-Abschnitt oder in diese neue Story. Ich war so richtig aktiviert, so, hallo Night City, ich bin wieder da, ich bin bereit, los geht's, ja. Und das Spiel fackelt dann auch nicht lange rum. Was passiert, wenn du lange rumfackelst, kannst du ja selber ausfinden.
Ja, ist also quasi so wieder das Thema wie beim normalen Cyberpunk halt an der Stelle, ne? Es ist schon, was sie da storytechnisch abliefern, ist schon ganz, ganz großes Kino, muss man sagen halt, ne? Das ist klar, es ist irgendwo so eine komprimierte Story an manchen Stellen, aber bei einem Spiel, dass du gerade das Hauptspiel die 120 Stunden oder so reinballern kannst, und trotzdem noch diese Atmosphäre aufrechterhalten kannst, die Immersion, die da drin steckt, aufrechterhalten kannst, ist schon mega beeindruckend, muss man mal so sagen, ne?
Ja, es schafft nicht jeder, sowas abzuliefern. Es gibt viele gute Spiele und viele gute Rollenspiele und tolle atmosphärische auch. Und ich will es jetzt nicht über andere tolle Vertreter dieses Genres hinwegheben. Es gibt viele sau gute. Aber was man nicht vergessen darf, es gibt halt einfach im Cyberpunk-Genre oder auch so ein bisschen Cyberpunk, Shadowrun, diese Sachen, da gibt's halt nichts. Da gibt's so ein paar Rundenstrategiespiele oder auch gute RPGs von Harebrained Schemes zum Beispiel, die Shadowrun-Teile. Aber dass jemand es schafft, diese Welt so auferstehen zu lassen und dich so tief darin eintauchen lässt, auch gerade hier in der Ego-Perspektive, das ist schon eine große, einzigartige Besonderheit. Und da hätte man auch sehr viel falsch machen können. Und auch wenn das Spiel früher viele Bugs und Probleme hatte und Sachen, die nicht im Spiel enthalten waren, die auch hart von den Spielern und auch oft an vielen Stellen zu Recht abgestraft wurden, bei der Story waren sich ja alle einig. Die Stadt ist der große Star und die Story ist bombastisch, ja, also richtig episch. Und nach dem Durchspielen von Phantom Liberty und wenn ich nur Phantom Liberty bewerte, ist es auch so. Also mich hat es wirklich... sitzt da mit offenem Mund bei dem, was ich erlebt habe, bei meiner Variante. Denn wie immer gibt's natürlich verschiedene Enden, die man spielen kann. Ich glaube, das ist ja bekannt, dass das bei Cyberpunk so ist. Und das geht schon ziemlich ab. Was würde ich da noch hinzufügen? Spielt es unbedingt. Nehmt euch Zeit dafür. Am besten irgendwie passendes Licht auch von der Atmosphäre. Also ich muss sagen, am helllichten Tag ist es was anderes, finde ich, Cyberpunk zu spielen, wie abends und in der Nacht, wenn es wirklich dunkel ist und nur die Lichter von Night City dein Wohnzimmer erhellen. Ich habe ein neues Headset und normalerweise spiele ich nicht mit, eigentlich nie Spiele mit Headset, außer ich chatte mit wem währenddessen. Und habe aber jetzt bei Phantom Liberty tatsächlich auch mal mit Dolby Atmos auf dem Headset das auf mich wirken lassen. Und das war auch sehr groß. Von der Soundkulisse macht es auch unglaublich viel Spaß. Auch die neuen Radiosender sind ja drei neue dazugekommen. Unter anderem eins, wo auch Tracks von Idris Elba selber abgespielt werden. Denn der spielt ja auch in der Story mit, hat eine wichtige Rolle, die er spielt.
Der Hauptcharakter dieses DLCs, oder? So wie ich das verstanden habe, oder?
Mit einem weiteren, beziehungsweise mit drei anderen zusammen, ja. Aber er spielt schon mit der Interaktion mit dir
eine große Rolle. Also das ist auf alle Fälle für mich jetzt so, wenn ich so sehe, wenn man Werbung dazu sieht, etc., ist er schon das Gesicht eigentlich zu Phantom Liberty.
Das ist er, ja.
So wie im Endeffekt Keanu Reeves für das normale Cyberpunk das Gesicht war an der Stelle, oder?
Ja, kann man genauso sagen, ja.
Also, wenn ich dran denke, wie die damals den ersten Teaser von Cyberpunk gezeigt haben und am Ende kniet sich Keanu Reeves neben dich oder halt neben den
Wake the fuck up.
Hab ich gedacht, Alter, was ist denn da los? Und auch bis dahin muss man ja sagen, es gibt ja viele andere Spiele auch, wo Filmstars, Schauspieler, wie auch immer, mal mit eingebaut werden. Das hat ja auch schon viel negativen Erfolg mit sich gebracht. Aber was sie damals da mit Keanu Reeves geliefert haben, das war schon ganz, ganz weit vorne. Und wir haben ja auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Ein generischer Charakter hätte aus meiner Sicht nicht so gut funktioniert, wie Keanu Reeves an der Stelle funktioniert hat. Ja, würdest du das mitgehen?
Absolut, geh ich voll mit, ja.
Ist das jetzt aus deiner Sicht bei Idris Elba, der ja aus meiner Warte, also natürlich spoilerfrei alles, ne? Also brauchen wir nicht drüber reden.
Ja.
Ist jetzt für dich und Idris Elba, der für mich ja nicht zu diesen legendären Schauspielern gehört, wie in Keanu Reeves. Idris Elba ist ein guter Schauspieler, wenn man gute Sachen von ihm guckt. Ne? Das ist, also er ist schon streitbar bei vielen Punkten. Gehört für mich auch nicht zu den Top Ten der besten Schauspieler aktuell halt, ne? Weil er halt viel Quatschfilme macht, so Pacific Rim und was weiß ich. Und dann, wie heißt der bei Avengers, oder bei Thor, der Torwächter, der ist ja auch egal.
Ja, ich weiß aber, was du meinst, ja.
Wie heißt der, keine Ahnung. Packt es Idris Elba, diese Rolle oder diesen DLC mitzutragen, mit seinem Charakter, den er drin verkörpert?
Ich mach's mal kurz. Ja, und er ist aber nicht der Einzige, der es trägt. Deswegen habe ich vorhin noch von mehreren wichtigen Personen gesprochen. Also so prominent hat man ja die Bargäst und den Bösewicht schon mal vorgestellt bekommen. Und es gibt neben Idris Elbas Charakter, den er dafür spielt, auch noch andere Charaktere, die sehr wichtig für Phantom Liberty sind und die durchaus auch eine tragende Rolle haben. Allerdings ist ein Großteil der Interaktion natürlich mit Idris Elba verbunden und insofern kann man schon sagen, dass er die meiste Screentime, wenn du so willst, bekommt. Aber er ist keinesfalls alleine nur sehr wichtig. Es gibt auch andere Charaktere, die auftauchen, NPCs, die sehr wichtig sind. Und
okay.
Das mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Aber da gibt's die eine oder andere auch extrem coole Überraschung. Und es gibt auch ein paar Szenen, die man auch eigentlich nicht verpassen kann, die für den Fortschritt der Story wenig Bedeutung haben, aber für die Person, der wie, also für dich selbst, für deinen Charakter und das Gefühl in der Spielwelt und auch in der Story von Phantom Liberty, finde ich, extrem wichtig sind, die dem Ganzen noch mehr Tiefe verleihen. Außerhalb von konkreten Einsätzen in Missionen. Da gibt es so Zwischendinge auch noch, die ich sehr, sehr cool fand. Und zum Thema Schauspieler generell, du hast mich da getriggert. Ich hoffe, meine grauen Zellen haben das nur irgendwie richtig gesaved oder abgespeichert. Und zwar, ich habe vor, wann waren das? 1996 ist schon so ewig her. Nee, es muss davor gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wann es war. Irgendwann Mitte der 90er. Ich habe mal Wing Commander 3 gespielt. Und Heart of the Tiger hieß das. Und da hat der Mark Hamill ja auch schon
das wär, Rolle. Ich glaube, so 95 oder so war das, glaube ich.
Lüge. Ich glaube
auch. Aber so um den Dreh.
Da hat der Chris Roberts ja auch schon viele Schauspieler eingesetzt. Unter anderem war der Mark Hamill mit dabei und der John Reese Davis. Und der Mark Hamill hatte damals diesen Christopher Blair Maverick gespielt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es im vierten oder dritten Teil war. Ich glaube, es war der dritte. Da musst du am Ende, da gibt's so eine diplomatische Konferenz, wo irgendwie ganz viel wichtige Leute sind, wo was ganz Wichtiges entschieden wird. Und da versucht irgendwie so ein korrupter Haufen, das so an sich zu reißen. Und also wirklich ewig her, seit ich es gespielt habe. Ich habe zwischendrin nichts mehr gelesen. Also wenn jetzt was falsch ist an der Stelle, sorry. Aber so habe ich es noch in Erinnerung, weil mir dieser Moment so groß im Kopf geblieben ist. Du fliegst also zu diesem Treffen hin. Die Zeit ist super knapp. Du kommst dann irgendwie gerade noch so an, stürmst in diesen Saal, wo die alle versammelt sind, rennst ans Mikro. Und dann sagt irgendwie der Mark Hamill, glaube ich, war es damals, als der Preis des Friedens ist ewige Wachsamkeit oder irgend so einen ikonischen, coolen Spruch. Und das ist mir jetzt hier über die 20 Jahre in Erinnerung geblieben. Und das wäre vielleicht auch bei einer animierten Figur so gewesen, aber in dem Moment war es halt sehr groß, diese Kinoszene mit einem echten Schauspieler zu sehen. Und sowas hat Impact, ja. Also Schauspieler in Spielen, richtig eingesetzt, mit den entsprechenden Rollen und auch vielleicht ein paar ikonischen, tollen, erinnerungswürdigen Sätzen. Ist eine fantastische Sache, die ein Spiel echt bereichern kann. Mit animierten Figuren geht's genauso. Wie hieß nochmal von Microsoft dieses eine Science-Fiction-Spiel? Wir haben ja heute das Thema Science-Fiction. Freelancer. Und da geht's bei Free, warum erwähne ich das? Weil da eine animierte Figur einen auch sehr ikonischen Satz gesagt hat, der bei mir hängen geblieben ist. Oh, der ist so geil. Da fliegst du ja sehr viel, sehr frei im Raum rum. Und ich folgte da der Story. Und du bist gerade dabei, so ein bisschen Geld zu machen. Und da geht's darum, so richtig viel bei so einer Mission an Cash zu machen. Und du fliegst irgendwo hin. Und da sagt dir jemand im Prinzip, ja, weil das und das passiert ist, kannst du dir das mit dem Geld irgendwie an den Hut schmieren oder du triffst sogar eine Entscheidung, die halt für das Gute oder für das Bessere ist und schmierst das Geld mit. Und dann fliegst du so in deinem Raumschiff, nachdem du halt diese Entscheidung gefällt hast, am Planeten vorbei ins schwarze All und hörst du noch so, wie dein Spielfigur sagt, bye bye Million Dollars. Das ist bei mir so auf meiner Hartplatine eingebrannt gewesen, dieser mit bye bye Million Dollars. Und dann fliegst du so einfach nur weg. Ach,
was für Sachen du dir schon mal hinhängen kannst, 30 Jahre her.
Ey, sowas bleibt immer hart bei mir hängen. Aber das waren halt große Spielmomente, wo ich so vor dem Monitor saß und so genickt habe, so, oh Mann, ja. Und jetzt von Wing Commander 3 wieder zurück. Also wenn ihr Phantom Liberty spielt, ihr werdet einen krassen Kinofilm erleben. Cineastisch, deep, mitreißend, gefühlsecht. Also wirklich.
Okay, liegst du gerade eine Verpackung vor, die bei dir in der Nähe liegt? Oder?
Nein, das war nur Spaß, aber emotional. Wenn man es an sich ranlässt, dann geht es wirklich, man leidet mit, man fiebert mit. Es gibt sogar gleich relativ früh im Spiel eine Stelle, die so spannend war, da saß ich auf der Couch und ich habe da so einen Fußschemel, wo ich immer so gemütlich beim Zocken die Füße hochlege. Und es wurde so spannend, dass ich irgendwann so richtig in einem Moment ausgeflippt bin, richtig aufgesprungen bin, den Controller hochgerissen habe und diese Szene im Stehen zu Ende gespielt habe, während ich von meinem Fernseher links und rechts hin und her gelaufen bin, weil mein Puls einfach so gepumpt hat.
Du stehst schon gern auf, immer mal so, ne? Du springst immer schon gern auf die Couch.
Also von der Couch auf, manchmal, ja. Also es sind aber wirklich, passiert nicht oft, das ist bei wirklich besonderen Szenen, aber da hat es mich einfach so, fuck, so ein Moment war das und da konnte ich nicht mehr sitzen bleiben, es ging einfach nicht. Und schafft auch nicht jedes Spiel, mich in so einen Zustand zu versetzen. Also Qualitätskriterium, Tobi stand auf.
sprang auf, hat geweint. Hat auch noch dabei und nebendran hat deine Freundin einen Herzinfarkt erlitten zum 28. Mal in der Woche, weil du das bei allem machst. Dann, ne? So stelle ich mir es vor. So ist meine Erinnerung jetzt abgespeichert.
Ziemlich nah am Original und ich glaube, sie würde das direkt unterschreiben, wenn sie jetzt hier wäre.
Gibt's immer so in Filmen diese Szene, wo irgendwas passiert und dann siehst du nur das Blaulicht. Ja. Und bei euch ist das so einmal die Woche. Tobi beendet ein Spiel und dann siehst du
so ungefähr.
Und der wieder über Miete alle wieder mit Herzkasper ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Und unten, weißt du, so unten sitzen so die Nachbarn beim Abendessen oder beim Mitternachtssnack wohl eher und sagen so, er hat wieder eins durch.
Ja, hat wieder eins durch. Halten so die Sachen fest, wie bei 7, wenn der Zug vorbeifährt, müssen immer so die Bilder und die Pokale und so, alles, was im Wohnzimmer steht, festhalten, weil du oben wieder auf die Couch gesprungen bist.
Genau, ja. Ich muss ja auch sagen, so letzter Satz dazu, als ich es durch hatte, war ich erstmal so in so einer Art Schockstarre aufgrund dessen, was da passiert. Und mein erster Gedanke war eigentlich, oder mein erstes Gefühl, was ich tun müsste, war, steh einfach schweigend auf, geh zum Fenster, mach dir eine Kippe an, tu die Hände hinter den Rücken. Sollst
doch keinen zum Rauchen animieren.
Nein, aber das war so mein Gefühl. Ich wollte einfach nur zum Fenster raus ins Nichts gucken, irgendwie eine Kippe qualmen, die Hände hinter den Rücken nehmen und einfach das sacken lassen. Das war so mein, das habe ich im Prinzip dann auch so mehr oder minder gemacht in der Art. Und das war dann erstmal so, komm jetzt mal runter. Es war schon geil. Also für Leute, die sich so viel aufs Spielen machen oder sich da so gehen lassen könnten, im positiven Sinn so reinfallen lassen können, kann man hier ganz starke Emotionen mitnehmen. Und in dem Sinne hat CD Projekt für mich hier wirklich abgeliefert. Schafft nicht jedes Spiel. Du und ich, weißt du, wir haben schon so viele Kinofilme gesehen, Musik gehört, Spiele gespielt, Bücher gelesen. Und es ist ja immer schwieriger, dass einen wirklich noch was so stark ergreift und mitnimmt, weil man halt so viel schon kennt und so und schwer zu überraschen ist.
Innerlich teilweise einfach tot ist schon. Weil man so oft enttäuscht wurde.
Ja, und so ist es aber wirklich. Und ich finde halt, wenn dann mal wieder ein Spiel, ein Buch, ein Film, ein Album kommt, was einen so abholt, dann ist es halt was Besonderes.
Ja, du weißt ja auch, wie ich bin. Ich werde ja auch immer mega weggehypt, wenn ich irgendwas gut finde.
Ja, dich muss ich ja immer bremsen.
Zum Beispiel auch bei dem Spiel, an dem ich eben immer noch spiele, habe ich jetzt auch schon 2-3 andere Leute dazu gebracht, mehr oder weniger das auch zu spielen oder sich damit zu beschäftigen, die eigentlich vorher gar keinen Vertrag zu solcher Art Spiele hatten. und auch so ein bisschen hier und da aufgeschmissen sind, würde ich jetzt nicht nennen, aber das Spielprinzip etwas schwierig ist. Also von daher, ich begeistere auch gerne, wie du weißt, ne?
Ja, und das ist gut so. Ja. Zeitaufwand vielleicht noch. Also wenn man, damit wir auch wissen, jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, wie viel Zeit müsst ihr denn reinstecken, wenn ihr das Game zockt? Also wenn ihr nur die Main Story spielt, könnt ihr mal so von 13 Stunden rechnen, wenn ihr es normal angeht und nicht durchrusht. Wenn ihr die Hauptstory und Sidequests und alles mögliche kleine Extras mit dem Stadt erkundet, rechnet mal so mit 21 bis 30 Stunden. 30 Stunden wäre dann eher so für den Completionist, der halt alles mitnehmen muss und genau jedes Graffiti finden muss.
Wenn du jetzt überlegst, dass das ja in Anführungszeichen ja eigentlich nur ein DLC ist, ne? Es gibt ja viele Spiele, die packen es gar nicht auf generell auf 30 Stunden und sind trotzdem Vollpreistitel für 70 Euro.
Genau, ja. Ich meine, man kann auch mit einem kürzeren Spiel natürlich eine gute Zeit haben. Wenn ich an sowas zurückdenke wie Bulletstorm, ist jetzt natürlich nur ein Shooter, aber auch mit einer ziemlich coolen Singleplayer-Story. Weiß nicht mehr, wie viele Stunden ich die durchgespielt habe, aber war ja auch mal ein Vollpreistitel. Nur so, ne? Gibt ja auch gute, die kürzer sind, aber
du kriegst ja, natürlich hier DLC, gut, aber das ist
im Rahmen.
Ich sag mal, für ein DLC ist das ja, ein Aushängeschild, wenn man sagen kann, hier, das machst du mal in geschmeidigen 30 Stunden durch.
Das wollte ich damit unterstreichen. Wie
gesagt, packen ja andere Spiele nicht, die 70 Euro aufwärts kosten, ne?
Genau, stimmt. Stimmt vollkommen.
Was ja auch aus meiner Sicht, da machen wir auch wieder so ein Fass auf, was heute teilweise Spiele kosten, das ist ja echt wortlos, ne? Also wenn du jetzt siehst,
ja,
wie ich ja eben gesagt habe, du hast ein Spiel, wo du irgendwo 15, 20 Stunden spielst, kostet teilweise 70 Euro halt, ne, für die PlayStation, also für die Next-Gen Generationsplattformen, ne?
Stolze Preise?
Das harte Preise, ist richtig, muss man so sagen.
Ohne Werbung machen zu wollen, aber einfach, ich habe ja den Game Pass für PC und die Xbox-Konsole und muss sagen, dass ich dadurch zwar eine Monatsgebühr habe, aber wirklich seltenst nur noch Spiele kaufe. Also sobald die von Microsoft produziert wurden oder einer deren Studios, sind sie ja eh kostenlos. Und dann kann ich sie auf dem PC und auf der Xbox einfach.
Thema hatten wir schon öfter.
Genau.
Dass da auch die PlayStation, das Thema hatten wir auch schon öfter, immer noch nicht geschafft hat, mal nachzuziehen, da könnte ich durchdrehen. Wirklich. Also dass diese.
Sie haben nichts, meiner Meinung nach, nichts Gleichwertiges. War zwar was Vergleichbares, aber nicht gleichwertig.
Nein, also diese PlayStation-Abonnements sind auf keinen Fall gleichwertig. Also wenn ich überlege, du fängst jetzt an, Starfield im Endeffekt zu spielen und spielst das halt einfach für deinen monatlichen Solär, den du dafür bringst. Mhm. Und das ist im Vergleich zu was du auf der PlayStation dann dafür bringen musst. Was kostet das eben im Monat, der Battle Pass?
Battle Pass? Du meinst jetzt das Xbox Update-Abo?
Battle Pass, bin ich bescheuert, Alter.
Aber mittlerweile, wo in welchem Spiel, wo gibt es denn keinen Battle Pass mehr? Ne? Es ist ja alles voll da mit Destiny und
Pipapo. Was kostet denn die Xbox monatliche Geschichte?
Also es gibt verschiedene Stufen. Es gibt ja erstmal jetzt den Game Pass, den du dir irgendwie nur für den PC
Battle Pass.
Genau, also es gibt den Game Pass und du kannst ihn dir nur für den PC, nur für die Konsole oder aber für beides holen. Ich habe das Ultimate, nennt sich das dann, das habe ich auch. Und da hast du, ich glaube, es sind zurzeit 14 Euro, also ich mach's mal gestaffelt aufsteigend. Wenn du es für die Konsole holst, sind es 6,99, für den PC only sind es 9,99 und beide zusammen sind dann 14,99 Euro. Was kriegst du dafür? Du kriegst einen Katalog mit 300 bis 400 Spielen, die du sofort runterladen und zocken kannst. Du kriegst alle Spiele von Microsoft und der Studios, die zu Microsoft gehören, am Release-Tag for free. Und zwar auf beiden Systemen, wenn es das jeweilige Spiel auf beiden Systemen gibt. Zusätzlich kriegst du noch so Deals, Rabatte und Vorteile. Also jetzt war zum Beispiel mal 2 Monate Discord Nitro dabei oder Crunchyroll 3 Monate Premium Abonnement. Also das sind immer mal wieder so ganz nette Goodies mit dabei, auch noch on top. Und hast halt dieses Übliche, was auf den Konsolen immer früher gab als Xbox Gold und so, dieses, dass du online Multiplayer zusammen zocken kannst. Aber die EA Play Mitgliedschaft, also die dieses Abo von EA, was es gibt, wo deren ihre Spiele drin sind, ist auch noch mit drin. Also die EA-Games hast du dann auch gleich noch mit on top, obwohl die jetzt keine Microsoft-Studios
sind. Bevor das jetzt wirklich hier in Werbung ausartet, War jetzt nur Fact-Stating. Wir kriegen kein Geld von Microsoft. Im Endeffekt haben wir mal 14 Euro roundabout. Da kannst du schon fünf Monate fast zocken. Dann hast du gerade ein PlayStation-Spiel gekauft halt, ne?
Also ich meine, das sind 180 Tacken im Jahr. Du könntest sagen, wenn du dir jetzt 3 Vollpreisspiele kaufst, hast du das raus, so in etwa, roundabout. Und 3 Spiele, Vollpreisspiele spielt man, also die normal sterblich zocken, so wie normale Menschen, wie sagt man das? Also für unsere Verhältnisse sind 3 Spiele im Jahr dann schon drin, außer man spielt Baldur's Gate und kann dann nur noch ein Game zocken.
So wie hat schon mal irgendjemand gesagt, das ist normal, was wir machen.
Ich weiß nicht, glaub nicht.
Ich weiß nicht. Okay, wir belassen es dabei.
Ich weiß nicht. Wir wollen darauf nicht näher eingehen. Nee, aber was ich damit sagen will ist, du hast halt eine tolle Auswahl. Wenn du jetzt wie ich am PC und an der Konsole zockst, hast du halt das Abo an beiden Stellen und den Zugriff, was viel Sinn macht. Zum Beispiel gerade ist City Skylines 2 rausgekommen. Und das war jetzt ab Tag 1 for free im Game Pass. Konnte ich mit einem Klick runterladen und zocken. Und kostet 50 Euro.
Das ist ja für mich, ist das ja der große Vorteil im Vergleich zu diesen ganzen PlayStation-Modellen. Du kriegst ja da Spiele nur vergünstigt, wenn die schon ein halbes Jahr oder noch älter sind.
Ja.
Und ganz ehrlich, das ist mal schön, wenn man mal sagt, oh, ich hatte letztes Jahr keine Zeit, ich hole mal das in das Spiel nach. Hatte ich letztes Jahr auch schon Bock drauf, bin ja dazu gekommen. Jetzt kann ich mich mal für kleines Geld oder sogar umsonst auf den Zahn legen, ne, um den Spruch auch mal zu erwähnen. Aber wer will das? Ich will ja oftmals, bin ich ja dem Hype-Train eines Spiels aufersessen und möchte dann das sofort spielen halt, ne?
Genau.
Also ich will dann nicht sagen, ich warte jetzt nochmal 3 Monate, bis ich das spiele, sondern wenn ich auf irgendwas Bock habe, will ich es halt auch meistens gleich spielen halt.
Direkt, ne? Zum Release, na klar. Ja, genau.
Ich meine, ich habe jetzt auch so Spiele wie Lords of the Fallen ist eben rausgekommen. Auch so ein Souls-like halt, ne, das relativ gut aussieht, wo hast halt zu 90% alles bei Dark Souls geklaut, aber okay.
Das heißt, ich hab vom Besten geklaut, also muss ja nicht schlecht sein.
Ja, auch da wäre immer mal zu wünschen, dass man sich mal was Neues einfallen lässt. Egal, da hätte ich jetzt auch zocken können, bin ja wie gesagt gerade noch beschäftigt, aber bei dem Spiel kann ich auch damit leben, wenn ich das nächstes Jahr irgendwann mal für kleines Geld mehr hole halt, ne?
Da gibt's doch keinen Johnny Silverhand, der böse auf dich ist.
Da gibt's doch keinen Johnny Silverhand, der böse auf mich ist. Der böse Keanu. Was eigentlich voll der gute Mensch ist. Er war, glaube ich, noch nie auf jemanden böse in seinem Leben. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es ja schon öfter thematisiert. PlayStation, Sony ist halt einfach, naja. Oder sie spekulieren darauf, dass dieses Spezialsystem irgendwann bei Microsoft zusammenbricht. Und das glaube ich
sind lange nicht so überzeugt davon gewesen. Microsoft gibt bis zum heutigen Tage immer noch keine richtigen Zahlen über den Game Pass raus. Die sagen hier und da mal was dazu. Das läuft ja so, dass die Lizenzvereinbarungen mit den jeweiligen Entwicklern haben, die dann ihre Spiele da reingeben. Und ich habe jetzt neulich mal in so einem Investorenbericht gelesen, dass das natürlich auf eine bestimmte Laufzeit, dann werden die erneuert, dann zahlt Microsoft den Entwicklern wieder was. Für die soll sich das Ganze ja auch lohnen. Die kriegen natürlich die Reichweite dadurch. Das ist ein ganz großer Segen, weil was passiert halt, und das ist für mich, glaube ich, neben dem Erhalten der Spiele am Release-Tag, und ich meine, nur mal kurz das einzeln angeguckt, du hast jetzt Activision Blizzard da drin. Ich meine, was bedeutet das dann, wenn die Sachen jetzt ab nächstes Jahr, was sie angekündigt haben, in den Game Pass nach und nach reinkommen? Dann heißt es, ich habe am Release-Tag for free jedes neue Call of Duty da drin, jedes neue Doom, jedes neue Bethesda-Game, also den ganzen Katalog von diesen 2 gigantischen Spiele spielen, ab Tag 1 for free. Wenn ich das jetzt mal hochrechne, was mich der Game Pass pro Jahr kostet, 180 Euro, auf die ganzen Games, die ich da zocken will, auf die nächsten Jahre. Lächerlich. Und dann kommt noch dazu, dass du bei vielen Spielen sogar noch das Cross-Save dabei hast. Ein Beispiel bei Starfield, auf das ich auch als nächstes zu sprechen kommen will. Ich kann Starfield am PC spielen oder aber an der Xbox und mein Speicherstand synchronisiert sich nahtlos zwischen den beiden Geräten hin und her. Also ich kann jetzt im Wohnzimmer aufstehen, ins Büro gehen und hier weiter zocken ohne Probleme. On the fly. Super nice. Und das ist halt noch so ein kleiner Nebenbenefit, den man auch davon hat. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, neben diesem ganzen coolen Scheiß, den man da hat, du siehst einen Riesenhaufen kleinerer Games, die du dir normal nicht kaufen würdest, nicht angucken, nicht finden, nicht sehen würdest. Aber man scrollt eben doch öfter mal über durch zuletzt im Game Pass hinzugefügt. Und dann findet man immer mal wieder kleine Perlen und haut die halt mit einem Klick auf die Platte. Und so guckt man letztendlich doch in viel mehr Titel rein und nimmt noch einiges mehr so an der Seite mit, just for fun. So habe ich zum Beispiel dieses eine Move It heißt das, ne? Ein Spiel, wo du kooperativ einfach spaßig so einen Umzug gestaltest. Und das habe ich dann mit meiner Freundin abends gespielt und wir hatten halt irgendwie zwei total witzige Stunden. Hätte ich sonst nie geholt, ne? Also den Effekt hat es auch.
Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, das Thema dieses Jahr, wenn du dir anguckst, was dieses Jahr für Spiele released wurden. Man hat dieses Jahr kaum irgendwas von Independent Games mitbekommen oder von kleineren Entwicklungen mitbekommen, weil einfach diese drei, vier Schlachtschiffe da am ja. Horizont halt einfach alles abgeflackt haben, was überhaupt nur geht halt, ne? Was ja auch mal nicht verkehrt ist. Es gab ja auch viele, viele Jahre in der letzten Zeit, wo man sich das mal gewünscht hätte, dass Spiele mit Nachhaltigkeit mal wieder rauskommen halt, ne?
Sehr sogar. Also das war teilweise, es gab in den ganzen Jahren immer viele gute Spiele, auch im RPG-Bereich, aber dass wir jetzt halt so drei Bolide in einem Jahr gedroppt bekommen, ist schon was Besonderes. Und darauf haben wir echt gewartet.
Ja. Sind ja eigentlich, wenn du mal drüber guckst, sind ja viele große Themen, die es ja noch rauskommen. Auch diese Final Fantasy-Teile, dieses Zelda, das neue, das rausgekommen ist. Das sind ja auch alles Riesen, das sind ja Riesenspiele. Da haben wir jetzt nicht so den Kontakt dazu halt, ne? Aber
zu Zelda schon, aber da aus Zeitgründen zurückgestellt.
Ja, gut, hätte ich auch mal Bock drauf, aber das ist mir auch zu, ja, keine Ahnung, reputativ.
Also Zelda spiele ich immer auch mit meiner Freundin zusammen. Das ist dann wirklich immer so eine lange Reise, auf die wir uns begeben, die aber auch sehr viel Spaß macht. Und ich habe schon große Lust auf den neuen Teil, aber der kommt bei mir frühestens nach Baldur's Gate
dieses Jahr gar nicht drüber gesprochen, groß halt, ne? Weil das irgendwo, selbst dieses Riesenspiel bei den anderen schon fast untergeht halt, ne? Was alles
für uns auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja. Und da haben wir halt auch nicht die Erfahrung drin, so dass wir da irgendwie Mehrwert zu bieten hätten, wenn wir da wirklich drüber sprechen. Dazu müssen wir es erst erlebt haben. Ich habe aber, weil ich die Spiele natürlich interessant finde, die schon die ganzen News dazu verfolgt und mir auch viele Videos angeguckt, wo zum Beispiel bei Zelda Leute irgendwelche, da kannst du jetzt ja so Vehikel zusammenbauen und frei gestalten. Und da haben sich Leute echt verrücktes Zeug überlegt. Und ich habe schon ziemlich gefeiert, was die Leute da so Wildes zusammengebaut haben, um über die Map zu reisen oder zu fliegen oder so. Da gibt's schon echt kreative Sachen, die echt Spaß beim Zugucken schon machen. Also ich bin schon heiß drauf, selber mal irgendwann so ein paar Dinger da zu bauen. Apropos durch die Luft oder durch das All zu reisen, ich würde mal ein bisschen zu Starfield kommen. Also von Night City reisen wir mal Richtung New Atlantis. Und ja, auch hier maximal sehr milde Spoiler, da werde ich mich auch wie bei Phantom Liberty ein bisschen bedeckt
halten. Hast du jetzt überhaupt viel gespielt seit unserem letzten Podcast? Sagen wir doch erstmal so.
Also ich habe es hauptsächlich gespielt, bis Phantom Liberty rauskam. Dann habe ich gecreased, also komplett Pause, und widme mich jetzt nur bis zur vollständigen Completion Phantom Liberty. Und dann ist das auf Pause oder erstmal, also liegt dann an der Seite. Und dann spiele ich wieder Starfield weiter. Das heißt, die Hauptstory bei Starfield habe ich noch nicht durch. Damit lasse ich mir auch Zeit. Aber ich habe schon verdammt viel in dem Spiel erlebt, weil, wie das so bei Bethesda ist, habe ich mich viel mit Nebenquests vergnügt und war mit meinen Begleitern zusammen unterwegs und habe Adventures erlebt. Und ich würde grundsätzlich mal damit starten, mit der Frage, ob Starfield das Game geworden ist, also so ein bisschen ähnlich wie bei Cyberpunk, auf das man als Bethesda-Fan gewartet hat oder was man als Bethesda-Fan erwartet hat. Ich kann es mit einem klaren Ja auch hier beantworten. Als Bethesda-Fan habe ich eine ziemlich genaue Vorstellung gehabt, was ich bei Starfield bekomme, und genau das habe ich auch bekommen. Bei Bethesda ist es grundsätzlich so, die fügen jedem Spiel irgendwelche neuen Elemente hinzu, wenn der nächste Teil rauskommt, und nehmen immer aus den Vorgängern von ihren verschiedenen Spielen das Beste mit. Also ob das jetzt ein Fallout ist oder ein Elder Scrolls, da haben sie neue Systeme drin oder neue Charaktererstellung oder Verbesserung beim Waffenkampf, was auch immer. Und das die besten Sachen nehmen sie mit und packen sie dann jeweils in ihr neues Spiel rein. Und genauso ist es bei Starfield auch. Das Beste von den vorherigen Fallouts und Elder Scrolls haben sie hier auch mitgenommen, neue Sachen noch dazu entwickelt und Bestehendes verfeinert. Als Bethesda-Fan weißt du, du holst dir hier ein Spiel, bei dem die Hauptstory nicht so wichtig ist, sondern vor allem ist auch viel in den Nebenquests, die sehr interessant sind, glänzt. Und es ist ein Spiel, wo du weißt, dass du dich viele, viele Jahre damit beschäftigen wirst und dass auch Bethesda das Spiel langfristig unterstützen wird. Ich glaube, Bethesda hat gesagt, für Starfield wird die Unterstützung 5 Jahre lang gehen mit DLCs und Co. Also es ist eine Ansage, ein Spiel ein halbes Jahrzehnt unterstützen zu wollen mit Content und Co. Sie haben jetzt nicht gesagt, dass es jetzt 5 Jahre andauernd DLCs gibt, aber es können auch andere Formen von Verbesserungen und Erweiterungen fürs Spiel sein. Ich nehme an, uns erwarten zumindest 3 bis 5 DLCs für Starfield über die Zeit. Das ist ein Spiel.
Meinst du so viel?
Ja, auf jeden
Fall. Wie viel DLCs gab es für Skyrim?
Skyrim erinnere mich, ich müsste es nachgucken, ich weiß nicht auswendig, ich erinnere mich noch konkret an 2. Dragonborn, aber bei Fallout 3 waren es ja schon einige. Wie viele DLCs gab es bei Fallout 3? Das waren doch schon, lass mich mal überlegen, ich gucke gerade mal nach. Guck mal, da gab es Operation Anchorage, The Pit, Broken Steel, Point Lookout und Mothership Zeta. Also 5.
Stimmt, da gab es doch einige.
Genau, und bei Fallout 4 gab es ja auch noch mal einige. Wobei man sagen muss, dass diese DLCs, die es gab bei Fallout 4, die hatten, da gab es insgesamt 7 Stück. Jetzt ist es aber so, dass manche von diesen DLCs waren richtig umfängliche Stories mit einigen Stunden an Spielzeit, eigener Quest, also Hauptgeschichte und so weiter. Und manche waren nur so Add-ons. Zum Beispiel, dass du in deiner Basis Dinge, man muss dazu wissen, bei Fallout 4 ist der Basenbau ein Thema gewesen, mit dem ich 60 Stunden allein mindestens zugebracht habe und viele andere Spiele auch unglaublich viel Zeit reingesteckt haben. Und dafür gab es dann halt Verbesserungen, wie zum Beispiel Automatisierungsstrecken, so Fabriken und Pipapo. Es gab aber auch 2 große Story-Erweiterungen als DLC, Far Harbor und Nuka World, die dann sehr umfangreich waren. Also vor allem Far Harbor war sehr gut gelungen, Nuka World war auch ziemlich cool. Und zum Schluss noch so ein High-Resolution-Texture-Pack. Aber da würde ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. In jedem Fall will ich sagen, Starfield wird langfristig unterstützt. Ich habe Skyrim knapp 10 Jahre lang gespielt. Mit Fallout 4 habe ich auch sehr viel Zeit verbracht und gemoddet und Co. Ich gehe davon aus, dass ich also Starfield wahrscheinlich im Jahr 2030 locker noch spielen werde. Ne? Also da gehe ich fest von aus. Und insofern bietet mir das Spiel langfristig Unterhaltung. Und wenn irgendwann nach 5 Jahren oder so, also dann 2028, Bethesda offiziell sozusagen den Support einstellt, werden halt die Modder das Spiel noch sehr, sehr lange mit Content versorgen. Wenn du auf Skyrim guckst und siehst, dass da Leute komplette Add-ons, die riesige, also im Prinzip riesigen DLCs von der Stundenzahl her auch entsprochen haben, nachträglich selbst gebaut haben als Fans, die im Prinzip fast wie eine kostenpflichtige Erweiterung von der Qualität her zum Spiel dazu kamen, ne? Anderil und Co., wo du quasi eine riesige zusätzliche Erweiterung für das Hauptspiel geboten bekommst, von Fans, von Moddern erstellt. So wird es bei Starfield letztendlich auch sein. Weil das Einzige, was das ein bisschen vermindern kann, ist, dass eben das nächste Elder Scrolls rauskommt und sich die Aufmerksamkeit der Modding-Szene größtenteils vielleicht dann darauf richtet oder rüberschiebt. Ne? Da gehe ich sogar von aus, dass das sehr gut passieren kann. Aber zum Spiel. Die Eingangsfrage war, als Bethesda-Fan hast du das bekommen, was du erwartet hast? Ich finde ja.
Darf ich da mal dazwischen fragen?
Ja.
Was bezeichnest du als Bethesda-Fan?
Als Bethesda-Fan hier ist gemeint, jemand, der vorherige Spiele von Bethesda gespielt hat und die Art, wie diese Rollenspiele, wie Bethesda die baut und gestaltet, sehr liebt, mag oder sehr schätzt, einfach Fan davon ist. Das heißt, ich kann es vielleicht ganz gut abgrenzen, wenn ich dazu Cyberpunk als Kontrast nehme. In Starfield ist es so, dass ich einige von den Begleitern, die es gibt, du hast ja auch Begleiter, die dann mit dir die ganze Zeit durchs Spiel laufen können, wenn du das willst, wenn du die mitnimmst, die finde ich teilweise sehr interessant und deren Geschichte interessiert mich wirklich. Besonders cool finde ich, das Spiel hat ja sehr viel Lore, also sehr viel Weltgeschichte, die erzählt wird. Da gibt's unter anderem so ein Museum, durch das du laufen kannst, was wirklich an so ein klassisches Museum wie hier in Frankfurt, zum Beispiel das Senckenberg-Museum, erinnert, wo du durch so eine Ausstellung läufst und du läufst von Schaubild zu Schaubild, dann wird es angeleuchtet und da ist vorne so ein Lautsprecher, der dir dann halt zu dem, was du siehst, was erzählst. Und deine Begleiter, je nachdem, wie du mitnimmst, Kommentierendes. Und das fand ich zum Beispiel, wie die das gemacht haben, sehr atmosphärisch und sehr, sehr stimmig. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde die Begleiter auch sehr interessant. Aber es ist schon ein bisschen was anderes, wenn du mit so einem NPC-Begleiter in Starfield durch die Gegend läufst, im Vergleich wie zu einem Johnny in Cyberpunk oder zu einem Besuch bei der Misty oder auch anderen Charakteren, die im Spiel auftreten. Das hat einen anderen Tiefgang und eine andere emotionale Bindung, die man da aufbaut.
Also, ist halt wahrscheinlich auch einfach viel cineastischer, ne?
Genau, das liegt einerseits an der Art der Umsetzung, wie das bei Cyberpunk der Fall ist, im Gegenüber zu Starfield. Da, was macht zum Beispiel einen Unterschied? Du hast viele Szenen in Cyberpunk, wo du dich während eines Gesprächs zum Beispiel hinsetzen kannst, da kannst du dann aussuchen, ob du das Gespräch im Stehen oder auch im Sitzen nachverfolgst. Aber die Art, wie die Wie sich zum Beispiel schon hinsetzt, der oder der Wie, also wie du diese Animation siehst, wie die Hand dann zum Beispiel so die Kante von der Couch greift, sie sich hinsetzt, du merkst, wie sie sich kurz zurücklehnt, um in ihre Sitzposition zu gehen, nimmt dann vielleicht noch ein Glas, was auf dem Tisch steht, und trinkt so einen Schluck und die Kamera geht mit, das geht schon sehr in die Tiefe. So als ob du einen Film guckst und aus den Augen des Hauptdarstellers direkt aus der Ego rausguckst. Da ist Cyberpunk halt glänzt unglaublich in diesen Momenten. Und bei Starfield gibt sowas auch, aber das kommt natürlich, das kommt da nicht ran. Muss es auch nicht. Aber deswegen hast du einen anderen emotionalen Bezug auch zu deinen Begleitern, die schon sehr wichtig sind, die du unter anderem ja auch Liebesbeziehungen, romantische Beziehungen mit denen eingehen kannst, die du sogar heiraten kannst im Spiel, wie das ja auch bei Skyrim schon möglich war, ne? Unter anderem.
Obwohl ich mich da immer frage, wer will das?
Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt, ja, wer will das, ist natürlich jedem selbst überlassen, wie das halt so bei RPGs ist, aber ich bin jetzt zum Beispiel mit der Sarah Morgan unterwegs, ein Charakter, den man relativ früh kennenlernt, und ich unterhalte mich sozusagen gut mit ihr, ich mag ihre Art und finde, sie ist ein netter Begleiter, mit dem ich wirklich Spaß habe, durch den Weltraum zu ziehen. Ich find das gut und es gefällt mir, aber ich hänge an ihr nicht so emotional wie an Charakteren aus Cyberpunk. Also beispielsweise, wenn jetzt der Victor oder so, der Ripper Doc, wenn der jetzt irgendwie sterben würde in Cyberpunk, das würde mich anders affecten, als wenn der Sarah was passiert. Ganz anders. Ne? Das hätte einen anderen Stellenwert. Aber das heißt nicht, dass die Sarah irgendwie doof, uninteressant oder langweilig ist. Im Gegenteil, es ist nur eine andere Art, wie du mit diesen Begleitern eben umgehst. Aber die sind an sich cool gemacht. Ich habe die gerne dabei. Unter anderem auch kannst du ja bei der Charakterstellung Vorteile und Nachteile wählen. Und da gibt es auch den Nachteil, diesen verrückten Fan. Also du hast so einen total krankhaft manisch begeisterten Fan von dir, der dich sehr nerven kann, den ich aber auch unglaublich lustig finde. Und ich habe den dabei, weil er einfach so funny ist. Weil ich einfach dem seine verrückten Sprüche hier und da mag. Und
das ist ein Fan von dir persönlich, also von deinem Charakter.
Ja. Du hast so einen kranken Fan, der sozusagen dich stalkt sozusagen und der halt auch absolut manisch begeistert von dir ist. Also sozusagen, du kannst dem eine Frage stellen, die, also du kannst den nett und freundlich behandeln oder auch so ein bisschen verächtlich, ne, und sagen, du Dummi oder so. Und du kannst ihm auch die Frage stellen, sag mal, hast du eigentlich auch irgendwelche Hobbys? Und dann antwortet er dir so sinngemäß, nein. Ich brauche keine Hobbys. Du bist mein einziges Hobby. Ich hab doch dich. Da brauche ich doch nichts anderes auf der Welt. Mein Leben ist vollkommen. So ungefähr redet er mit dir.
Und Tobi, das ist etwas beängstigend, dass du das gut findest.
Nein, Bethesda hat das natürlich übertrieben ins Lächerliche gezogen. Und das macht gerade so Spaß, immer diese Antworten von dem, was der dir dafür ein...
Gab's diesen Typ nicht auch schon bei Oblivion?
Ich glaube ja. Und vor allem bei Mass Effect, ne? Der Werner oder wie er da heißt.
Ja, der auch Spectre oder irgend sowas werden will, ne?
Genau, also.
Aber ich glaube, diesen Fanboy, ist der blond?
Ich hab's gerade nicht vor Augen.
Ich meine hier bei Starfield.
Ich kann es dir gerade nicht sagen. Also, aber
weil ich glaube, bei Oblivion gab es auch einen, der so crazy war.
Aber ist ja klar. Ja, Oblivion war es, ne? Genau. Da sind sie sich sozusagen ein bisschen treu geblieben. Und doch, das war Oblivion, definitiv. Und der ist halt sozusagen einfach völlig crazy auf dich. Der betet dich im Prinzip an, wenn du so willst. Und das ist natürlich erstmal auch unangenehm, weil du dir denkst, oh Gott, man, jetzt übertreibst man hier nicht so hart. Aber Bethesda hat es auf so eine lustige Art gemacht, dass es halt wirklich Spaß macht. Ich habe den deswegen gern dabei, nicht um von dem vergöttert zu werden, sondern einfach für die witzigen Sprüche, die der dir da um die Ohren haut. Und genau, also kurz gesagt, es gibt eine andere Qualität in der emotionalen Bindung zu den Charakteren zwischen den Spielen. Beides hat seine Cyberpunk hat da nur Stärken. Bei Starfield ist das ein bisschen blasser, aber Starfield zielt eben auch auf was anderes ab. Da ist das halt nicht so im Zentrum. Darum geht's einfach, weil die Welt ist riesig groß. Also du bist bei dem einen in Night City, das kannst du toll erkunden, hast aber schon viele Sidequests und eine Mainstory mit einer tragischen Geschichte, der du folgst. Und bei Starfield bist du halt deines eigenen Glückes Schmied. Ne? Du machst, was du willst. Du machst halt nur Basenbau oder hängst auf irgendeinem Mond rum oder in irgendeinem Weltraumcafé oder machst Sidequests, weil du gar nicht weißt, dass es eine Hauptquest gibt, weil du eh immer nur Sidequests in Bethesda-Games machst. Ne? Und so weiter und so fort. Also
was ja von die Qualität der Hauptquest in Bethesda Games spricht.
Ja, die ist halt für mich noch nie besonders bedeutend gewesen. Ich habe sie noch nicht durch, habe aber jetzt so im Durchschnitt im Netz gelesen, dass viele sagen, ey, die ist ganz gut, ist ihnen ganz gut gelungen. Also ich habe eher so Positives diesmal über die Story gelesen. Und jetzt gibt's aber noch ein wichtiges Kriterium, ob Starfield als Spiel für einen Bethesda-Fan würdig ist. Und die Frage habe ich ja eigentlich mit Ja beantwortet, aber zu teilen muss man sie auch mit Nein beantworten. Denn das Spiel hat viel zu wenige Bugs. Es hat viel zu wenige Bugs, um ein echtes Bethesda-Game zu sein. Also
das habe ich auch schon gehört.
Ohne Mist, ihnen ist der Launch, sie haben halt so lang poliert und haben sich dafür richtig viel extra Zeit genommen, dass es vielleicht wahrscheinlich ihr bester Launch ever ist und so fehlerfrei wie noch nie. Also mit dem Qualitätsgütesiegel oder so, sodass man sich schon fast denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein, was hier passiert. Ist das echt? Und es ist schon eigentlich ein Meme oder so, dass es zu wenige Bugs sind.
Hast du, was ja bei Skyrim zum Beispiel zu brutalen Bugs geführt hat, oder was halt die Bugs hauptsächlich gekürt hat, kannst du bei dem Spiel auch rumlaufen und jeden Quatsch einsammeln, vom Kaffeelöffel über keine Ahnung
alles,
was?
Alles.
Aber das haut ja so die Performance weg, ne? Dass man das machen kann halt. Das war das Problem bei Skyrim damals.
Also es ist so, dass...
Oder eins der vielen Probleme bei Skyrim.
Eine Sache, wo Starfield richtig bei glänzt, ist, dass die Innenräume, egal was es ist, unglaublich cool und detailliert gestaltet sind. Und der Todd Howard hat gesagt, sorry, das ist euer Pech. Wenn ihr halt meint, in jedem Raum jeden Kugelschreiber mitnehmen zu müssen, dann beklagt euch nicht. Macht's einfach nicht oder macht's halt, wenn ihr wollt, aber dann ärgert euch nicht, weil es gibt keinen Grund dafür. Wir wollen halt, dass die Räume realistisch aussehen, wollen aber euch nicht die Immersion brechen, wenn ihr dann was anfasst, so das kann ich nicht mitnehmen oder das kann man plötzlich nicht anfassen. Nee, ihr könnt. Aber
doch müsst bei, ihr... Bei Skyrim jede... Leute so riesen Müllhaufen gebaut, ne?
Ja,
ach. Die da alles zusammengekippt haben in der ersten Stadt oder wo das war, habe ich mal so Bilder gesehen, die alles da reingekippt haben.
Da gibt's auch einen Typ, der jetzt irgendwie, 100.000 Kartoffeln gesammelt hat und die ins Cockpit von seinem Raumschiff gemacht hat. Und da gibt's so ein cooles Video, da macht er irgendwie die Tür auf und da fallen dir die ganzen Kartoffeln physikalisch mit einer ziemlich geilen Physik entgegen. Und ich habe mich totgelacht, als ich das gesehen habe. Also das Loot-Problem, wenn du so willst, was man sich selber aber macht und nicht muss, gibt es da auch. Und es ist wie bei eh und je bei Bethesda-Spielen. Ich habe am Anfang zum Beispiel, weil ich zuletzt Fallout gespielt hatte, Klebeband war super wichtig in Fallout 4. Und ich habe jedes Klebeband, was ich gesehen habe, sofort eingesteckt. Kannst gar nicht glauben. Ich habe die gehortet ohne Ende, bis ich irgendwann rausgefunden habe, das bringt mir bei Starfield überhaupt nichts. Und jetzt habe ich halt Klebebänder bis...
Thematisch bei Baldur's Gate. Ich habe am Anfang die ganze Zeit Seile mitgenommen. Und jedem Charakter mir ein oder zwei Seile gegeben, bis mir dann aufgefallen ist, ich habe mit dem Hauptcharakter 40 Seile dabei, die halt auch so viel gewogen haben, dass mein Inventory andauernd voll war. Und ich mich gewundert habe, wo das herkommt. Und habe noch nicht, also ich habe jetzt fast 100 Stunden, ich habe noch kein eines Mal ein Seil gebraucht. Ne?
Ja, du bist ein richtiger Seilmagnat.
Ja, ich dachte, dass man den Seilen, irgendwann braucht man es vielleicht, ne? Dass man sich mal irgendwo abseilt oder, keine Ahnung, jemand festbindet. Man hat ja so viele verschiedene Möglichkeiten, aber bis jetzt, vielleicht kann ja einer mal irgendwo in die Comments schreiben, was er Tolles mit Seilen schon angefangen hat. Ich habe leider noch nicht so viel gesehen.
Das erinnert mich an Zack McCracken, wo du die Kettensäge findest, die du dann nie im Spiel benutzen kannst und Fans dann extra in einem Nachfolgespiel, was von Fans programmiert wurden, dich an einen Ort zurückbringen, wo du damals die Kettensäge gefunden hast. Aber dieses Mal findest du halt Benzin und dann kommt irgendwie so ein glorreicher Moment mit Musik, so da-da! Und so, ja. Wo das Spiel sagt, finally kann ich das Ding anmachen.
Ich glaube, das war doch bei der blutige Fahrt Gottes, wo der gesagt hat, man muss immer ein Seil mitnehmen. Immer, man muss immer ein Seil beim Rambo hat er auch immer ein Seil dabei.
Seil, immer ein Seil und ein Handtuch. Auf jeden Fall zu den Bugs. Es gibt natürlich welche und es gibt teilweise auch ein paar harte, die aber nur schlimm für dich sind, wenn du sie ausnutzt. Also beispielsweise ist es so, aus irgendeinem äußerst eigenartigen Grund, die ganzen Händler, die es gibt, das Inventar von denen, das ist nicht irgendwo, also ist natürlich in der Datenbank irgendwo im Spiel programmiert, aber aus irgendeinem ganz strange Grund müssen diese Sachen, die ein Händler hat, auch physisch in der Spielwelt gestort sein. Das führt dazu, dass quasi du hast einen Händler am Raumhafen, bei dem du halt Sachen kaufen kannst, und irgendwo unter dem im Boden vergraben ist echt eine Kiste, wo das Loot von dem drin ist. Die Kiste ist nicht dazu gedacht, dass du da hingehst und die aufmachst. Diese Kiste ist einfach nur da, weil das Spiel halt so programmiert wurde und das braucht. Das ist notwendig, damit der ein Inventar hat, aus dem du einkaufen und verkaufen kannst. So. Und jetzt hat aber an manchen Stellen haben die Jungs von Bethesda diese Kisten nicht tief genug verbuddelt. Und da gibt es zum Beispiel an einem Ort eine Pfütze vor einem Laden. Und wenn du da hingehst und dich bückst, dann kannst du auf diese unter der Erde liegende Kiste zugreifen und ohne, dass das als Stehlen gilt, den gesamten Inhalt rausnehmen und dann sogar danach dem Händler zurückverkaufen. Also da kann man, wenn man will, sich am Anfang, das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile gefixt, aber da konntest du dir
Infinity Gold machen, wahrscheinlich.
Genau, Infinity Gold, Infinity Muni, Infinity Ammo, Ammo-Waffen meine ich und so ein Zeug und konntest dich quasi auf sehr leichten Wege da bereichern. Und das gab es auch an vielen Stellen. Es gab sogar, total bescheuert, du kommst in New Atlantis am Raumhafen an, läufst so eine kurze Schräge runter und da sind dann so mehrere Türen, in die du gar nicht reingehen kannst. Und wenn du mit einer Nahkampfwaffe auf eine dieser Türen zuspringst, und zwar auf die Kante davor, und in dem Moment, glaube ich, blockst, genau, dann glitschst du durch den Boden und bist unter dem Raumhafen und kannst da zu der Kiste von dem Raumhafenhändler laufen und auch das ausleeren.
Frag mich immer, welcher Vollidiot probiert denn das den ganzen Tag aus?
Ich habe keine Ahnung, wer das macht. Ich frag mich das auch immer. Aber ich sag dir, wenn man das halt ausnutzt, kann man sich natürlich viel im Spiel von Anfang an kaputt machen, weil du halt den Reiz rausnimmst, dir irgendwas erarbeiten
zu. Ja, bei allem, also wenn du irgendwo, ja, ich dachte jetzt ja nicht cheaten, wie heißt das, irgendwelche Bugs ausnutzt oder so, und dann halt mit irgendwas Infinite irgendwas arbeitest. Ja, genau. Warum sollte man das machen, ne?
Um nicht zu lange an den Bugs zu hängen, also wie gesagt, toller bugfreier Start, aber es gab ein paar Bugs, die man selber ausnutzen muss, um sich selber vielleicht das Spiel zu verderben oder auch zu bereichern, je nachdem.
Das war ja bei Skyrim so eins der Hauptmemes, so gefangene Leute im Gletscher. So, dass du immer die Berge hochgelaufen bist, was auch das Behindertste, wenn ich das mal so sagen darf, war, was man bei, also das ist eins der Hauptpunkte, die mich maßlos bei Skyrim genervt haben, dieses Eisberg hoch, Eisberg runter, Schneeberg hoch, Schneeberg runter. Dann hast du wieder irgendwo gestanden. Die Map war so beschissen, dass du nie gesehen hast, wo irgendein Weg runter geht. Bis die ganze Zeit durch die Gegend. Und dann hat es einfach nur dazu geführt, dass du eigentlich fast nur noch geportet bist dann irgendwann, ne? Nur noch Schnellreise gemacht hast. Und das.
Ja. Du hast vollkommen recht, ja.
Ultra anstrengend bei diesem Spiel,
muss ich sagen. Deswegen, es gab relativ früh einen Mod, der dir eine neue Weltkarte mit Straßen gebracht hat. Den hatte ich recht früh installiert und dadurch konnte ich diese Straßen dann tatsächlich sehen. Aber es ist genauso, wie du sagst, dass es sonst problematisch war.
Ich bin der mächtige Drachengeborene mit der Drachenstimme, voll ausgerüstet, Level 1000 und finde nicht aus dem Wald raus.
So ungefähr,
so hat es sich immer angefühlt, ne?
Apropos Grenzen der Spielwelt, es gibt ja natürlich auch so, gab es ja im Vorfeld auch so ein bisschen Kontroverse um Starfield, was so die Freiheit, Reisefreiheit im Spiel angeht. Da will ich nur kurz, da wurde schon viel zu gesagt, deswegen, zwar nicht durch uns, aber generell, da will ich nur kurz drauf eingehen. Also es ist im Prinzip so, bevor es ein No Man's Sky gab, war es ja immer was Besonderes, wenn man bevor es No Man's Sky gab, gab es das so eigentlich nicht oder kaum, dass du in einem Science-Fiction-Weltraumspiel nahtlos vom Weltraum auf einem Planeten durch die Atmosphäre runterfliegen konntest, da landen konntest und auch so wieder starten konntest. No Man's Sky hat es dann in all seiner Glorie gebracht, was ein unglaublicher toller Moment war, was mich auch selber unglaublich lange, lange unglaublich begeistert hat. Irgendwann wird aber auch das in No Man's Sky zum Alltag und zum Standard ist nichts Besonderes mehr. Aber an für sich ist es was Besonderes. Und bei Starfield geht das eben so nicht. Du fliegst zu einem Planeten hin mit einer Animation und portest dich dann quasi runter und siehst dann halt auch noch eine Landeanimation, aber du fliegst nicht selbst. Jetzt ist die Frage, ist es gut oder schlecht? Mich stört es überhaupt nicht. Ich hätte es gern gehabt, dass ich nahtlos runterfliegen, landen kann und so weiter. Aber Starfield ist groß und hat viele Planeten und viele Orte, wo man hin will. Und ich weiß ganz genau, dass selbst wenn ich diese Option hätte, nach, weiß ich nicht, 20 Stunden Spielzeit oder so, hätte ich auch angefangen, schnell zu reisen, um einfach die Zeit zu sparen und nicht jedes Mal langsam durch die Wolkendecke runterzudackeln und wieder hochzudackeln und so weiter. Da kann ich zu Star Citizen in dem Zusammenhang noch was sagen. Denn um ein Beispiel zu geben, No Man's Sky, spring in dein Schiff, zwei Knöpfe, du bist irgendwo draußen, du gehst in den Impuls-Jump, fliegst also deutlich schneller zum Planeten hin und rast dann mit maximaler Geschwindigkeit irgendwie schnell durch die Atmosphäre, landest unten und machst du wieder raus. Das ist der Stani, also da verbringt man keine große Zeit mit. Bei Star Citizen zum Beispiel ist es so, du wachst in deiner Koje auf, am Raumhafen, wo du zuletzt warst. Du ziehst dich an, du guckst, ob du Essen und Trinken dabei hast, du guckst, ob du deinen Undersuit an hast, dein Helm da ist, genug O2 vorhanden ist, alles klar. Du gehst aus deiner Wohnung raus, du gehst zum Fahrstuhl, du fährst runter, gehst aus der Rezeption deines Hotels oder deiner Bleibe raus, guckst, wo der Raumhafen ist. Ach, der ist ja gar nicht direkt da, wo ich bin. Du gehst zur Eisenbahn, du wartest, zur Eisenbahn, zur Monorail, du oder zum Flugtaxi, du wartest auf das Taxi, du steigst ein. Eine kleine Taxifahrt später steigst du am Raumhafen aus, dann gehst du zu der Konsole, der unterwegs ist da manchmal unterschiedlich lang und suchst dir dein Schiff raus. Du bestellst dein Schiff, es wird an einen Abflugort, an einen Hangar gebracht. Du gehst zum Fahrstuhl, fährst mit dem Fahrstuhl zu diesem Hangar, gehst zu deinem Schiff, steigst in das Schiff ein, startest all deine Systeme, rufst erstmal die Landezentrale an, bittest um Starterlaubnis, dann gehen über dir die Klappen auf, dann startest du den Antrieb, dann hebst du langsam ab, dann fliegst du raus. Jetzt hast du die Raumstation oder aber, wenn du auf einem Planeten bist, den Starthangar verlassen nach einer Viertelstunde, 20 Minuten. Jetzt fliegst du langsam. Nur dann
diese Erklärung kannst du ans Greifkrankenhaus als Narkolysiakum verkaufen, alle. Ja, wer will denn sowas spielen?
Ja, und warte, dann bist du ja erst in der Atmosphäre des Planeten und fliegst dann noch langsam raus. Mittlerweile kannst du ab einem gewissen Punkt so eine Art Quick-Jump zu einem Lagrange-Punkt um den Planeten rum. Da kannst du ein bisschen abkürzen. Das geht mittlerweile im Vergleich zu früher schon deutlich schneller. Ich will nur damit sagen, wir haben No Man's Sky, da ist das super schnell gelöst. Wir haben als anderes Extrem Star Citizen, wo das auf maximale Simulation und Realismus angelegt ist. Und dazwischen ist Starfield. Du hast nicht den Realismus der Start und Landung, bist aber dafür an allen möglichen Orten per Teleport sehr schnell und erlebst dann da deine Geschichte. Und ich finde, und damit beende ich dieses Argument, ich finde, dass es für Starfield so genau richtig ist, weil da ehrlich gesagt fast keiner Bock drauf hat, solche langen Reisezeiten im Spiel zu haben. Das will, sag ich jetzt mal großspurig, keiner. 1% möchte das. Und deswegen ist diese Designentscheidung richtig und auch nicht schlimm. Also ich glaube, es gibt jetzt, wo das Spiel eine Weile draußen ist, viel weniger Leute, die jetzt irgendwie dem nachtrauern und sagen, oh, ich finde es so schlecht, dass die es nicht eingebaut haben.
Nicht mal ich muss jetzt noch mal ein paar abschließende Fragen zu Starfield stellen.
Ja.
Dann müssen wir, glaube ich, auch in den Feierabendmodus überspringen. Klar. Ich habe jetzt viel. Also ich muss sagen, was man liest über Starfield, ist eigentlich tendenziell eher negativ als positiv, ist mir mal aufgefallen. Auch wenn man das nicht fokussiert. Also ich gebe ja nicht ein bei Google, es gibt mir mal negative Starfield-Berichte oder sowas halt, ne? Aber wenn man irgendwas gelesen hat jetzt, ich meine, der Hype-Train war jetzt eh nicht so groß wie damals bei einem Skyrim. Also mein Empfinden, korrigiere mich. Also bei Skyrim hat damals jeder bei uns im Bekanntenkreis hat gefühlt Skyrim gespielt.
Skyrim ist nochmal eine andere Hausnummer, ja, aber der Hype um Starfield war auch sehr, sehr groß, weil man halt, ich meine, nach über 20 Jahren bringen die einmal eine neue IP raus, das ist schon mal was ganz Besonderes und es gab halt viele Fans, die sich schon ewig, so wie mich, ein Science-Fiction-Bethesda-Game gewünscht haben. Insofern war das schon ziemlich
große Hausnummer. Aber du weißt, was ich mit Hype Train meine, haben jetzt keine Schlangen vom Mediamarkt gestanden, also gibt's ja eh nicht mehr, aber bildlich gesprochen.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, es ist wahrscheinlich auch dank anderer Spiele, die zum selben Zeitpunkt mehr oder weniger rausgekommen sind, hat es da so einen kleinen Konkurrenzkampf wahrscheinlich auch gegeben. wo sich das andere Spiel, denke ich mal, schon bei vielen durchgesetzt hat. Weil es einfach was komplett Verrücktes geboten hat. Ne?
Ganz ehrlich, mit mehr Abständen, wenn die Spiele wirklich alle mit Quartalsverschiebungen zwischendrin rausgekommen wären, ich glaube tatsächlich, das hätte allen Spielen noch besser getan und jedes hätte noch mehr sein Spotlight bekommen.
Ich finde auch, Baldur's Gate wird safe Spiel des Jahres 2023 werden.
Ich denke auch.
Wird es keine Diskussion drüber geben.
Nee.
Und allein in dem Schatten wirst du doch in 10 Jahren hören, Baldur's Gate war 23, also Baldur's Gate 3 war in dem Release-Jahr das beste Spiel, beste Metakritik, beste hier, beste da, beste tralala.
Mit Sicherheit.
Wäre da die Entscheidung bei Starfield, die eh schon Delay hatten, ne? Die ja eh schon, was ja dem Spiel sehr gut getan hat, wie du ja eben erzählt hast, weil es sehr bugarm ist, ne?
Ja.
Dann zu sagen, mir geht, also, selbst wenn sie näher an Weihnachten gegangen wären, was ja sie wollten ja irgendwo das Weihnachtsgeschäft auch immer safe in der Tasche haben, wo sie für mich aber gefühlt zu weit weg waren von Weihnachten, zu sagen, mir geht näher an Weihnachten ran, um dieses Weihnachtsgeschäft, weil das geht, ein bisschen die Schuhe auszutreten. Oder mir geht generell in 2024. Und dazu habe ich jetzt schon gelesen, und das kommt jetzt der Point of Twist oder der interessante Punkt, dass keiner Baldur's Gate auf dem Schirm hatte. Dass die das niemals als so große Bedrohung angesehen, Bedrohung. Du weißt, was ich meine, ne? Also große Konkurrenz angesehen.
Ja. Ist komplett richtig. Ich meine, warum? Weil als Baldur's Gate, ich habe das ja auch schon seit den frühesten Entwicklungen und Early Access und so mitverfolgt, ne? Klar, weil mich das natürlich allein schon der Name ja auch schon sehr triggert und sofort vor den Schirm holt. Und zur Zeit des Early Access und so und auch ein bisschen davor hatte das ja auch bei Weitem noch nicht diesen Hype, den es dann später entwickelt hat. Die haben halt dann ganz stark mit den Fans zusammen das Spiel dahin gebracht, wo es bei Release war. Und auch nur deswegen kam es in so einem guten Zustand raus, weil man halt wirklich sehr lang da rumgemacht hat, was ja total positiv gemeint ist. Und dann hat man halt echt abgeliefert und es gab halt schon viele, die durch den Early Access das kannten, die es dann sicherlich auch per Word of Mouth weiter erzählt haben und auch Werbung gemacht haben, gesagt haben, oh ey, das ist aber was echt Besonderes. Und das Momentum, alles hat einfach gestimmt. Und dann hast du dazu halt als Kern auch noch ein richtig gutes Spiel und dann explodiert das im Positiven, ne, in so einer Freudenfanfare. Und das hatte keiner auf dem Schirm so, ja.
Nee, safe. Also auch wenn ich das so mitkriege bei uns im Bekanntenkreis, Arbeitsumfeld etc., welche Leute da das spielen mittlerweile, wo ich sag, was hast denn du mit Classic-App-RPGs zu tun halt, ne? Und ich habe das sowas noch vorher noch nie gespielt. Hier ein guter Kumpel, den habe ich so ein bisschen drauf gequatscht. Wir spielen auch immer mal so mehr oder weniger zusammen. Also wir unterhalten uns dann über Discord halt, ne, wenn wir spielen. Und wie der da manche Quests angeht und was der da macht, der erzählt das immer, da könnte ich mich hier mit dem Kopf auf den Tisch legen. Und ich sage, Alter, das würdest du doch im wirklichen Leben auch nicht machen, was du da gerade gemacht hast. Ja, eigentlich nicht, ne? Und so, der wusste gar nicht genau, wie dieses W20-System funktioniert. Also er hat vorher noch nie ein wirkliches Rollenspiel in dem Sinn gespielt und konnte mit vielen Begrifflichkeiten wie Wachsamkeit und so gar nichts anfangen halt, ne? Oder, etc. Also Neuland. Auch da kurios. Und ich glaube ehrlich, viele von denen und mich wahrscheinlich selber mit einbegriffen, wenn Baldur's Gate nicht gekommen wäre, hätte ich mit Sicherheit Starfield gespielt.
Ich denke, du hast es da genau auf den Punkt gebracht, ja. Es hat Leute, vor allem weil das Spiel halt, also Baldur's Gate ist ja auch sehr lang.
Ich habe das jetzt nicht nur wegen dem Hype Train gekauft. Ne? Ich hatte das ja letzte Folge schon gesagt, dass ich mir diese ganzen Alphas schon immer angeguckt habe, schon super oft hier vor Steam gesessen habe und gesagt, hole ich mir die Alpha und dann wollte ich mir das Spiel nicht kaputt machen, habe es deshalb nicht gemacht und hatte ja zwischendrin auch mal wieder so Klassik-Spiele wie Pillars of Eternity und Tyranny und so angefangen zu spielen, aber das kommt da halt nicht mit halt, ne?
Es ist so, wie du sagst, also ich würde noch hinzufügen, dadurch, dass Baldur's Gate einfach auch so viele Stunden dich vor den PC fesselt, oder vor die Konsole, ist es eben so, die Leute am Anfang das zu spielen, sind jetzt so wie du bei weitem noch nicht durch und haben einfach auch nicht die Zeit oder die Muße, nebenbei in Starfield zu spielen. Wenn die damit durch sind, wechseln viele von denen, kann ich mir sehr gut vorstellen, rüber zu Starfield. Also das ist für viele auch nur im Pausenmodus, im Freeze-Mode und wird später angefangen. Einfach eins nach dem anderen, weil du für beides so viel Zeit brauchst. Allerdings, in the long run, vermute ich, es gibt Leute, die nach einmal 80, 100 Stunden Baldur's Gate Zeit vergehen lassen und dann irgendwann noch mal einen zweiten Run machen, der dann vielleicht ein bisschen schneller geht. Aber wenn es um das Outlasting geht, also was noch in 10 Jahren gespielt wird, ich glaube, da wird Starfield oder aber das nächste Elder Scrolls nur jetzt mal im Verhältnis die Nase vorn haben. Die Langlebigkeit liegt bei den
halt, ne?
Genau, die Langlebigkeit liegt dann, glaube ich, eher bei den Bethesda-Spielen. Aber das ist ohne Wertung gemeint. Das ist weder positiv noch negativ, das ist einfach nur, glaube ich, ein Fakt. Allerdings kann man sehr gut in 8 Jahren dann auch noch mal mit einigem Abstand einen neuen Baldur's Gate Run machen und hat halt quasi, ja, ich sag mal, wie eine Art neues Spiel wieder. Ne? Man kann wieder was ganz Frisches erleben.
Ganz geil ist, und das wollen wir demnächst auch mal mit 2-3 Leuten machen, mal eine gemeinsame Kampagne anzufangen.
Mhm.
Wo du zusammen mit 3 Leuten oder 4 Leuten, jeder sich einen Charakter baut und dann zusammen eine Kampagne spielt.
Zeitlich schwierig hinzukriegen, aber saugeil.
Ja, zeitlich mega schwierig hinzukriegen, aber da Bestandteile meiner Magic-Gruppe dabei sind, wir dann halt einfach anstatt Magic das spielen werden, wird es schon funktionieren irgendwie hoffentlich. Aber das finde ich ganz geil, muss ich sagen. Und was dieses Spiel hat, was ich seit The Witcher nicht mehr erlebt habe, das habe ich, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt, man steht abends mit Leuten zusammen, die das spielen und unterhält sich drüber, wie ist das bei dir abgelaufen, wie weit bist du da, was ist da passiert? Und dann denkst du dir oftmals, der redet vom anderen Spiel. Das ist bei mir komplett.
Ja, geil.
Jetzt nicht kleine Nebenquests, ne? Die ist ja in der Form, wie du das letzte Mal erzählt hast, mit hol mir mal 3 Apfelsinen und töte 3 Schweine, ne? So wie bei vielen, vielen anderen Rollenspielen. Das gibt's da gar nicht. Da hat jede Quest, und das sind unendlich viele, hat immer eine Daseinsberechtigung. Und das war auch bei The Witcher zum Beispiel so.
Ja,
und
richtig.
Auch da weißt du immer nicht, zahlt diese Nebenquest irgendwann auf die Hauptstory an. Das weißt du nie.
Ja.
Also da steht ja nicht um die Nebenstory. Du machst halt irgendwas von irgendjemandem und später merkst du, oh, den hätten wir vielleicht als Verbündeten gebraucht. Es war dumm, dass ich den vor 30 Stunden getötet habe halt. Ne?
Das ist bei Starfield oder bei Bethesda Games schon so ein bisschen anders. Du merkst schon, wenn du an wichtige Entscheidungspunkte kommst. Ist übrigens bei Cyberpunk finde ich auch so, dass man da schon klar merkt, oh, jetzt ist eine wichtige Entscheidung und das nicht so versteckt ist und zufällig, also im Hintergrund passiert wie bei Baldur's Gate, was eine Stärke von Baldur's Gate ist,
absolut.
Aber auch kein Nachteil ist unbedingt für einen Cyberpunk oder so. Die haben andere Ziele da, ne?
Aber
es ist so, wie du sagst, ja.
Ich denke, das wird aber jetzt, wenn du, ich sag mal, wenn du Baldur's Gate gespielt hast und dann das zu Starfield wechselst, wird dir das so ein bisschen vorkommen, wie damals, wenn man... Ja, genau, wird man sich vorkommen, wie damals, wie man von Mass Effect 1, 2, 3 zu Andromeda gewechselt ist. Da hatte ich permanent den Eindruck, ich bin in so einer Daily Soap.
Guter Vergleich, ja.
Finde ich auch. Weil vorher war Tiefe, war Charakter und dann war, ich will jetzt nicht sagen, dass
Folgen gesagt hat. Von deinem Handeln, ne?
Ja, ich habe jetzt allein bei Baldur's Gate, ich bin jetzt im dritten Akt, ich gehe jetzt immer mehr aufs End zu, was auch ein bisschen schade ist, also mit einem lachenden und einem weinenden Auge schon so. Dass bald hinter mir ist. Aber eigentlich mache ich immer schön langsam, dass eben das genau nicht passiert. Ich habe jetzt so viele offene Optionen, in welche Richtung das gehen kann. Und sitze hier teilweise und grübel, wäre das jetzt besser, mit dem einen Pakt einzugehen? Kann ich das? Wenn ich mit dem das mache, was passiert dann? Und du hast super viele Fraktionen zum Schluss, die alle nicht gut sind.
Das.
Und dann muss ich ja noch in meiner Rolle, also bleibe ich ja noch in meiner Rolle. Ne? Ich spiele ja dann den rechtschaffenden, guten Paladin. Rechtschaffen gut bin ich, glaube ich, gar nicht. Den Paladin, der aber dem Alt der Vergeltung nachrennt. So heißt es auch wirklich. Und ich hinterlasse halt eine Spur von Leichen halt. Ne?
Also die eine ganz große Qualität macht eben Ursache und Konsequenz oder Ursache und Wirkung aus. Triggert mich auch gerade. Ich habe gerade eins von den Original Cyberpunk Comics fertig gelesen. Das heißt Blackout und da geht's auch ganz viel um Ursache und Folgen. Übrigens auch echt ein sehr sehr cooles vierteiliges Comic. Es gibt da so ein paar Originale, die habe ich alle gelesen. Die sind teilweise sehr lohnenswert und drücken die Stimmung von dem Spiel auch gut aus. Also ruhig auch mal, wenn man Comic-affin ist, sich das gönnen. Nochmal kurz zu Starfield, weil ich jetzt nur was zu den Bugs und zum Anfang und zu dem Planetenhopping gesagt habe. Ich will noch ein paar andere Sachen kurz nochmal ansprechen, aber wirklich kurz. Und zwar, wie gesagt, man bekommt das übliche, aber üblich in dem Sinne nicht schlecht, sondern üblich coole, langlebige Bethesda-Rollenspielerlebnis. mit einer sehr coolen Welt, sehr vielen interessanten Orten. Und da gibt es auch Momente, die emotional, darauf wollte ich nochmal eingehen, toll sind oder die ich zum Beispiel ziemlich cool fand, um mal zwei Sachen rauszunehmen oder eine besonders. Ich bin in irgendeinen Sektor, in irgendein System gesprungen, zu irgendeinem Planet und bin dann nicht direkt gelandet, sondern erstmal so ein bisschen durchs All geflogen und habe mich umgeguckt. Und dann höre ich irgendwo Musik und denke mir so, hä, habe ich hier irgendwie bei mir irgendwo Mucke an? Hier gibt's doch gar kein Radio. Was ist denn das? Und sehe da irgendwo so ein Raumschiff durchs All fliegen und höre da irgend so einen Typen, der da über die Lautsprecher, also über die Funkfrequenz, nicht Lautsprecher, ne, sondern halt über die Funkfrequenz, so eine Art Country Lonesome Cowboy Song singt. Und ich bin einfach nur durchs All geflogen, habe mich zurückgelehnt und habe dem zugehört, wie der da sein Lied singt. Und es war ein ultra geiler Spielmoment, der richtig Laune gemacht hat. Und wenn du nämlich dich ein bisschen treiben lässt und nicht nur von Point of Interest to Point of Interest hoppst, gibt's ganz viel solche Events, die dir passieren können. Ich glaube, ich hatte es letztes Mal erwähnt mit dieser Schulklasse, die da auf dem Ausflug ist und denen irgendwie Reparaturmaterialien ausgegangen sind und die dich dann bitten, wo die Lehrerin dich dann über Funk anruft und mit dir redet und sagt, oh, kannst du uns nicht aushelfen? Das ist so ein bisschen schwierig wie von der Schule. Wir haben doch keine Fundings und sonst müssen wir den Schulausflug hier abbrechen und so. Und du hörst im Hintergrund die Kinder, wie die der mit dir telefonierenden Schullehrer zurufen, ist das ein Pirat, mit dem du da gerade sprichst? Ist das ein Pirat? Und dann kannst du halt unter anderem auch antworten, ja, ich bin ein Pirat. Und dann hörst du so im Hintergrund die Kinder, oh yeah, ein echter Pirat. Wenn ich groß bin, will ich auch unbedingt Pirat werden. Also einfach so ein Moment, der das Schmunzeln ins Gesicht zaubert, der einfach nur schön ist. Und da hat also Starfield auch einiges zu bieten. Manches ein bisschen versteckter, manches ein bisschen offensichtlicher. Ich hatte auch bei den Hauptquests bzw. Fraktionsquests schon ein paar affengeile Erlebnisse, auf die ich aus Spoilergründen jetzt nicht eingehen kann. Aber ich sag mal so, Starfield liefert an vielen solchen Stellen in den Stories auch echt cool ab. Und das macht richtig Laune. Sprich, die Atmosphäre ist gerade auch auf den sehr cool gestalteten Städten und Planeten sehr, sehr geil und macht richtig Laune. Ich liebe es halt auch, in meinem eigenen Schiff rumzulaufen und mich da einfach umzugucken oder da pennen zu gehen. Ich finde das einfach irgendwie schön, dass ich mich so auf meinem Schiff mit meinen Begleitern bewegen kann. Auch sehr toll. Dazu sei gesagt, der Schiffsbau, so wie der, also die wussten, du kannst ja deine eigenen Raumschiffe in Starfield bauen. Und in Fallout 4, ich denke, das war so einer der Auslöser dafür, dass man dieses Feature so stark in Starfield eingebaut hat. Da haben sie diesen Basenbau drin gehabt und haben gemerkt, die Leute fahren total ab da drauf. Wie gesagt, ich habe auch 60 Stunden einfach nur mit meiner Basis verbracht und habe da, frag mich nicht, was ich da alles gebaut habe. Ich habe da irgendwie ein recht hohes Gebäude gebaut, wo ich mir oben quasi wie so ein Turm mitten in meiner Basis, aus dem ich die umliegende Umgebung gut überblicken konnte und habe mir da oben dann eine Bar reingebaut und einen Billardtisch und habe das so als Recreation Room gebaut. Und dann gab es irgendwann Fahrstühle, die man bauen konnte. Und dann habe ich mir an die Seite einen Fahrstuhl dran gebaut, sodass man von nicht mehr hochlaufen musste, die Treppen, sondern direkt oben in diese Lounge fahren konnte. Und du glaubst nicht, ich habe mir eine Garage gebaut, wo die ganzen Poweranzüge schön fein säuberlich drin standen, mit Beleuchtung in verschiedenen Farben. Also ganz viele Leute haben unglaublich viele Stunden da reingesteckt und so geht's den Leuten jetzt auch in Starfield. Du liest überall in den Foren und so, ich wollte nur mal eine Stunde einen Teil an meinem Raumschiff den Antrieb austauschen und 5 Stunden später habe ich gemerkt, ups, ich habe gar nichts anderes gemacht, außer mein Raumschiff zu bauen. Also das macht den Leuten auch total viel Spaß. Der Raumschiffsbau ist ein cooles Feature. Auf Nebenquests bin ich schon ein paar Mal, auch letztes Mal kurz eingegangen, das halte ich an der Stelle kurz. Da gibt's eine Menge cooles Zeug. Ich habe bei weitem noch nicht alles gesehen. Da liegt noch so viel vor mir. Aber ich habe sehr viel Cooles schon erlebt in meiner bisherigen Reise. Und auch bei Skyrim, Oblivion und bei Fallout waren viele der Nebenquests große Stars, vor allem auch mehr als die Hauptstory. Auch das erwartet einen hier in Starfield. Und was ich selber nicht weiß, weil ich es ja noch nicht durch habe, ist, dass viele auch mit dem Ende und so sehr zufrieden sind und dass da auch ein bisschen so eine Überraschung auf einen noch wartet. Ich bin auch gespannt, was es ist. Ja, und insofern kann ich sagen, man hat abschließend bei Cyberpunk und bei Starfield zwei unterschiedliche Spielerlebnisse, die beide große Klasse sind. Und man hat zwei fantastische Games da dieses Jahr bekommen, in die es sich wirklich lohnt, die eigene Spielzeit als RPG-Fan reinzustecken. Oder man teilt sich das eben auf, jetzt ein Baldur's Gate, danach ein Starfield, danach ein Cyberpunk und hat wirklich über die nächsten 300 Stunden so viel Rollenspielfutter, dass man danach wahrscheinlich erstmal einen Shooter braucht, um wieder runterzukommen.
Ja, das ist ja genau das Thema halt auch, ne? Und es hat auch wie ja. nach einem guten Buch oder nach einem guten Film oder wie auch immer, es legt halt immer auch mal eine neue Messlatte. Und genau. Was muss jetzt irgendwo kommen nächstes Jahr, dass man sagt, hier, da bin ich mal wieder drin halt, ne? Und das muss nicht immer den Vergleich mit einem Starfield, mit einem Baldur's Gate oder mit einem Cyberpunk oder so antreten, ne?
Ja.
Dass das die Erwartungshaltung an die Spiele wird ja dann immer höher halt, ne? Und du siehst ja auch genau. Heute, für was heute Spiele zerrissen werden, wo sie vor 10 Jahren dafür gefeiert worden wären halt, ne?
Da kann man,
ja. Das ist ja diese Schnelllebigkeit auch geworden. Guck mal jetzt, wie bei Starfield, da gibt's ja eine Liste mit negativen Punkten, wo ich jetzt sagen würde, ja Leute, also bitte, was soll, das Gunplay wäre nicht gut. Die Atmosphäre wäre zu hölzern und bli und bla blub, wo ich mir denke, ja, es ist halt ein riesiges Spiel halt, ne? Das genau. Ist halt kein 10 Stunden Schlauchshooter oder irgend sowas halt.
Genau,
ne?
Das,
ja. Und es ist halt auch kein Call of Duty, wo, oder auch Cyberpunk, Liberty City, habe ich gesehen, haben die einen mega Aufriss betrieben wegen den Waffen. Da sind 15 Waffenexperten dazugekommen.
Ja.
Du kannst ja auf den Läufen die eingravierten Nummern sehen und auf den...
Ja, ja. Was und, weiß ich. Und die Custom-Animation, die du auch bei den ganzen Waffen hast, da haben sie, weil es ist so, wenn du eine Waffe neu findest bei Cyberpunk, kriegst du ja, wenn du die dann das erste Mal in die Hand nimmst, so eine ganz besondere, auch wirklich jedes Mal affengeile Animation. Ne? Und die Spieler fanden das so schade, dass man das nur einmal sieht. Also haben sie mit dem Patch 2.0 ein Feature reingebracht, dass du... ich glaube, das ist dann auf der Konsole zweimal Y, also du drückst quasi die Wegstecktaste zweimal und wenn du dann die Waffe das nächste Mal ziehst, kriegst du dann jedes Mal wieder diese Animation zu sehen. Und bei dem Katana, was ich gerade spiele, ist Errata, das ist so ein schwarzes Katana mit so rotem Neon dran und ich liebe das. Beim ersten Mal zieht er das so quer, waagerecht über den Bildschirm drüber und fährt mit der Hand an der Seite lang. Ich kann mich an dieser Animation nicht satt sehen. Ich habe mir die schon so oft angeguckt und ich finde sie immer wieder neu geil, wie beim ersten Mal.
Was ich ja das letzte Mal auch gesagt habe, was ich halt jetzt auch durch Baldur's Gate wieder sagen muss, was mir an so Spielen dann halt besser gefällt, als mir jetzt der erste Eindruck von Starfield, ich hab's ja noch nicht gespielt, ne? Ich finde bei so Spielen wie jetzt Baldur's Gate oder auch Cyberpunk, die Welt ist einfach ein Stück weit verrückter. Du hast bei Baldur's Gate super viele Klassen und Rassen hier nur dein Goblins, ja, irgendwelche Ogre, irgendwelche keine Ahnung was. Und bei Cyberpunk hast du ja diese ganzen Techie-Typen. Also diese Fraktionen sind ja auch eigentlich crazy, was da bei denen passiert, ne?
Ja.
Und im Endeffekt muss ich sagen, hat mir zum Beispiel Mass Effect damals so viel Spaß gemacht, oder ich konnte mich so in diese Welt fallen lassen, weil du super viele verschiedene Außerirdischen, also andere Lebensformen hattest. Außerirdisch
hat sich mehr so ne? Mit der Vielfalt.
Noch mehr eigentlich sogar, ne? Und die haben alle ihre eigene Agenda gehabt, die haben alle ihre eigenen guten und bösen Probleme. Seiten irgendwo gehabt. Und wenn ich heute zum Beispiel suche immer mal nach Büchern, die so Space Operas abbilden.
Ja.
Und das sind meistens einfach nur menschengetriggerte Dinge. So wie diese Expanse-Serie als
zum Beispiel.
Da sind hauptsächlich nur Menschen in verschiedenen Formen. Und ich finde das so ein bisschen, da fehlt mir die Diversität. Auch einfach mal andere Lebensformen dabei zu haben, andere, wie bei Mass Effect, das habe ich super geliebt, muss ich sagen, dass die halt, und auch da musstest du ja entscheiden, mache ich jetzt einen Genozid an denen, helfe ich denen, dass die sich wieder weiterentwickeln können, was aber vielleicht eine Bedrohung für dieses Universum darstellen kann.
Total und, krass.
Und bei Menschen muss man jetzt, und bei Baldur's Gate ist es ja auch so, du hast ja ganz viele Fraktionen, wo auch die abgespaceden Viecher glauben, keine Ahnung drin vorkommen, außerirdische, in verschiedenen Formen sogar, ganz viele verschiedene Lebewesen, die nicht immer so menschenähnlich sind auch unbedingt, die auch nicht so dieses Menschenthema irgendwo in sich vereinen. Und das ist halt was für mich so Spiele mittlerweile interessant macht, wenn du die in so einem Universum hast. Und das finde ich halt, auch wenn ich mir jetzt Videos von Starfield angeguckt habe, bisschen zu leer.
Ja, ich weiß, was du meinst, wenn es immer diese rein humanoid getriebenen Sachen sind, dann fehlen einem natürlich irgendwie auch Außerirdische. Mir geht's da ganz genauso. Ich mag diese Diversität auch wahnsinnig gern und das macht für mich alles irgendwie noch reicher. Und Mass Effect hat da halt allen gezeigt, wie man es richtig macht und wie man es unvergesslich geil macht. Star Wars natürlich auch. Apropos Star Wars natürlich auch. Star Wars Outlaws steht uns ja noch als Spiel vor. Ich glaube, das ist verschoben worden nochmal. Ich weiß nicht genau wohin, aber das ist auch so ein Science-Fiction-Titel,
auf den ich mich künftig freue. Am besten irgendwo nach 3000 irgendwas.
Weil das ja, wenn wir wieder Zeit haben. Aber ich sag dir eins, Star Wars Outlaws ist bei mir schon hart gesetzt. Denn das sieht einfach nur fucking awesome aus, ja. Also dass du auch mal keinen Machtkundigen spielst, ne, sondern einfach so eine Art weibliche Han Solo, finde ich ziemlich cool. Und was man bisher davon gesehen hat, hat mich schon schwer begeistert.
Ah, das habe ich leider auch schon bei so gut wie jeder Disney Star Wars Serie gesagt. Und ich habe mittlerweile ist meine Erwartungshaltung bei 0,0.
Was Star Wars angeht. Du, Moment, halt, stopp.
Es gibt eine gute Serie.
Eine erhabene Serie.
Eine gute Serie.
Du sprichst doch von Andor.
Ich habe ja gesagt, meine Erwartungshaltung, das bezieht sich ja auf zukünftige Sachen.
Ja. Ich bin nur wieder geantwortet also, worden von dir.
Da wir jetzt schon stark auf die 2 Stunden zugehen und jetzt hier gleich Feierabend machen, sollte ich jetzt nicht mehr auf die Ahsoka-Serie eingehen, die höllenkatastrophal war, muss ich wieder sagen.
Oh, ich sehe, wir haben Gesprächsstoff und wir sind uns nicht einig.
Ja, das ist ja mal was Neues. Du findest hier alles dumm, das sind Lichtschwerte und die eine hat blaue Haare.
Nein.
Die eine mit den grünen Dingen, die also, hat eine Stripper-Unterhose die ganze Zeit auf dem Kopf.
ich glaube,
was da in 10 Folgen passiert, das kann man auf einer Toilettenzeitschrift innerhalb von 14 Seiten abhandeln.
Also, ich glaube, was ganz wichtig ist, also ohne, wir können jetzt hier nicht, nachdem wir Sci-Fi Games gesprochen haben, plötzlich hier mit Ahsoka reinstreuen. Das war jetzt ja nur ein Beispiel
für Vielfalt. Du hast mit Star Wars
angefangen. Nee, aber du hast mit Vielfalt und dann diesen komischen Schwenker hier gemacht. Also um uns mal wieder
zu hast Star Wars, mein Triggerpoint Star Wars hast du hier reingebracht.
Ja, aber als Science-Fiction-Spiel und Outlook, aber nicht um jetzt auch von Games auf Serien zu gehen. Lass uns mal wieder zurück in den richtigen Quantenkorridor kommen auf unserem Zielkurs hier.
Erwartungshaltung.
Ja, was ich damit sagen will, wir müssen unbedingt natürlich noch über Ahsoka sprechen und dazu sei nur einen Satz gesagt, weil ich merke ja schon, die hat es nicht so gut gefallen. Wichtig ist, glaube ich, ob man vorher, oder es spielt eine sehr wichtige Rolle, ob man vorher Star Wars Rebels gesehen hat, weil ja eigentlich Ahsoka Star Wars Rebels Staffel 5 ist. Und wenn man das gar nicht kennt, ist es schon noch was anderes, das zu gucken, als wenn man das kennt. Also das müssen wir aber anders mal beleuchten. Da gibt es auf jeden Fall wichtige Zusammenhänge,
die man nicht... Den Tag, wo wir darüber sprechen, bin ich krank. Da mach ich nicht mit.
oder wir gucken einfach nochmal die Staffel Andor und reden einfach nochmal eine ganze Folge
dazu. Das können wir auch nochmal machen.
Sofort dabei.
Wird wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer mehr noch verkrault, aber machen wir das aber so. Es wäre mir lieber als Variante A.
Für Andor tun wir einfach alles und dann werde ich...
Wollen Sie über Ahsoka sprechen oder B? B.
Genau, der Baby. Ich verspreche dann auch hoch und heilig, dass ich den Gott-Dialog aus Endor frei, ohne heimlich abzulesen, vortragen werde und in seiner ganzen...
Aufzug.
Als sein Spion, den er da eingeschleust hat, beim Geheimdienst des Imperiums sich mit ihm trifft und fragt, was hast du denn
geopfert? Dreimal erzählt, Tobi.
Ich komme. Zurück zum Thema.
Tobi, du redest weiter, ich drehe da einen Ton leise nebenbei und ich rede kurz an die
Zuhörer. Was ich geopfert habe. Du fragst mich, was ich.
Tobi, ist gut jetzt. Ich würde sagen, wir haben heute sehr ausführlich über die Sci-Fi-Highlights des Jahres gesprochen. Ich weiß gar nicht, was jetzt Ende vom Jahr fürs Weihnachtsgeschäft noch an.
Halt, stopp. Bis auf eins. Dafür reicht aber die Zeit heute nicht mehr, denn eigentlich, ich muss es ja noch dazu sagen, der CitizenCon bei Star Citizen ist ja gerade am 21., 22.10. gelaufen. Nach langer Zeit wegen Corona gab es da das große Meeting nicht. Diesmal vor 3000 Leuten in der Riesenhalle, sogar zum ersten Mal zweitägig. Und die Jungs von Robert Space Industries, also von Star Citizen, haben unglaublich tolle Sachen da gezeigt. Das passt jetzt hier an die Folge nicht mehr hinten dran. Sollte eigentlich ja heute noch mit rein, aber ich will es jetzt nicht zu kurz kommen lassen. Das wäre wirklich unwürdig.
Machen wir mal News bei einer anderen Folge mit rein.
Ich packe das in der nächsten Folge mal mit rein. Und ganz, also deswegen möchte ich aber allen nochmal empfehlen: Es gibt einzelne Videos von der CitizenCon, die Star Citizen jetzt bei YouTube veröffentlicht hat. Da könnt ihr einzeln die neuen Sachen, die sie vorgestellt haben, euch angucken, in einzelnen Dosen sozusagen. Und zum Singleplayer-Spiel Squadron 42 kam auch ein langes Video, 10, 20 Minuten oder so, wo man richtig viel sieht. Also einerseits gibt's News zu dem Singleplayer-Spiel, was jetzt mittlerweile feature-complete ist. Das heißt, da läuft jetzt langfristig, also bestimmt 1 bis 2 Jahre lang der Feinschliff, um realistisch zu sein. Aber wir sind feature-complete, das ist eine große Neuigkeit. Und für das MMO, aber auch für das Singleplayer-Spiel, haben sie viel neue Features und Dinge vom Spiel vorgestellt in vielen, vielen einzelnen Panels, die teilweise echt unglaublich krass geworden sind. Also damit hätte ich als 11-jähriger Fan von dieser Reise und dauerhafter Begleiter von Star Citizen, damit hätte ich nicht gerechnet. Also mich haben sie echt positiv überrascht und da waren schon ein paar heftige Knaller dabei. Da müssen wir noch mal in einer anderen Folge drauf gucken. Echt wichtig. Will es jetzt nur nicht unter den Tisch fallen lassen, weil es ist schon was echt Besonderes, ja. Aber gut, genug
dafür. Dann würde ich sagen, sind wir mit unserer Agenda soweit durch für heute, ne?
Ja, ganzer Haufen Holz war das jetzt. Ich glaube, wir sind fair mit beiden Games umgegangen. Ihr habt euch hoffentlich da draußen einen schönen Eindruck mitnehmen können, was gut und schlecht oder was die Besonderheiten bei den einzelnen Spielen sind und was euch erwartet. Auch zur Spielzeit haben wir ja einiges gesagt, was ihr da mit beiden Titeln erwarten könnt. Also wenn ihr jetzt sagt, ich will definitiv ein Cyberpunk Phantom Liberty spielen, weil ich das Hauptspiel schon gespielt habe, aber ich habe auch Bock auf Starfield aus Zeit... Ich sag's jetzt mal auch so, aus Zeitgründen könnt ihr natürlich das Phantom Liberty mit den 30 Stunden schon eher mal vorher spielen, bevor ihr euch dann auf eine lange Reise in Starfield begebt. Oder eben auch ganz un-Sci-Fi-mäßig ein Baldur's Gate macht. Also da kann man das Phantom Liberty ruhig vorher noch machen, denke ich. Genau. Gut. We did it. Lieber Tim?
Again.
Ich denke, es ist Zeit, den Quantenantrieb anzuschalten und in den Feierabend für heute zu fliegen.
Würde ich auch sagen.
Zu springen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bleibt uns gewogen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.
Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.